und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Wir setzen unsere Reihe fort, in der wir über NWRs Pusher-Trilogie sprechen. Und so geht's heute weiter mit Pusher 2.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, es freut mich wieder hier zu sein. Hallo in die Runde. Zum zweiten Teil der Pusher-Trilogie zu Pusher 2, ganz unromantisch eigentlich vom Titel her.
Ja.
Aber um den soll es heute gehen. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen über Teil 1 gesprochen, jetzt also Teil 2. Und dann wird hoffentlich im Bälde noch Teil 3 folgen. Heute allerdings hier und jetzt Teil 2.
Ich habe übrigens letztens auch nochmal gelesen, ich weiß nicht, ob du das besprechen willst oder ob du das gesehen hast, es gibt ja auch noch ein Remake vom ersten Teil.
Machen. Ja, von Luis Prieto. Das ist auch gar nicht so schlecht. Da könnte man vielleicht nochmal irgendwie einen kleinen Exkurs wagen. Ist ein ganz cooles Ding. Hätten wir das vielleicht schon mit dem ersten Teil verbinden können, kommt mir gerade ein Fall.
Vielleicht machen wir es auch irgendwann nochmal. Ja. Erstmal kann man ja die Trilogie hier abschließen und dann. Aber mich hat das allein schon gehuckt, dass ich gesehen habe, dass Milo wieder mit dabei ist. Absolut. Also dass Zlatko Buric wieder mit dabei ist und auch die gleiche Rolle spielt. Mhm. Das hat mich ja schon so leicht gehuckt wieder, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also der ist tatsächlich auch gut. Setzt nochmal ein paar andere Schwerpunkte, ein paar andere Attraktivitäten. Aber ist auch beredenswert, durchaus. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt die ganze Trilogie ohnehin durchgehen.
Ah ja. Genau, also Pusher 2 von Nicholas Winding Refn aus dem Jahr 2004, 8 Jahre nach dem ersten Teil wurde dieser Film also veröffentlicht. Ist, wie gesagt, ja klar, Fortsetzung von Pusher 1, und dazwischen hat ja Nicholas Winding Refn noch 2 andere Filme gemacht, Fear X und Bleeder, und hat dann eine ganze Zeit gebraucht, bis er sich dann zu dieser Fortsetzung durchgerungen hat. Ich habe auch mal gehört, das habe ich bei Projektionen im Podcast gehört, dass er diesen Film ja auch erstmal nur gemacht hat, um weitere Produktionen zu finanzieren, dass er sozusagen mit Pusher bereits diese etablierte Marke hatte und dann versucht hat, dadurch vor allem Geld einzunehmen, durch die Produktion des zweiten und dritten Teils, die ja relativ kurz aufeinander folgten, glaube ich. Aber das tut dem ja keinen Abbruch, denn es ist ja ein ganz, ganz toller Film, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Du bist ja wahrscheinlich noch größerer Fan von diesem Ding als ich.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so langsam sickert es durch, dass ich der Trilogie ganz viel abgewinnen kann. Mhm. So auch Teil 2 ist vielleicht sogar mein Liebster.
Ah ja, alles klar. Sehr gut. Aber bevor wir das machen, schauen wir noch mal, was haben wir eigentlich zuletzt so gesehen, abgesehen des von in diesem Podcast zu besprechenden Filmes. Lukas, was hast du denn so gesehen?
Also ich habe ein bisschen was gesehen. Anfangen möchte ich mit einem Film von John Woo aus dem Jahr, ich glaube, 93. Harte Ziele, Hard Target. Mit Jean-Claude Van Damme habe ich mir mal auf Blu-ray gegönnt. Gab es relativ gut verfügbar. Hatte ich mich ein bisschen gewundert. Wurde vielleicht jetzt auch neu aufgelegt. Ich weiß gar nicht, wie neu die Edition ist. Hat mir aber als großer Fan des Films Mission Impossible 2 auch wieder sehr gefallen, ist natürlich jetzt nochmal ein ganzes Stück älter, trägt aber auch so ein bisschen diese 80er One-Man-Army-Show in sich, dass es wieder einen wunderbar aussehenden, muskulösen Typen gibt, der diesmal nicht Arnold Schwarzenegger, nicht irgendwie Sylvester Stallone, sondern,
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme heißt, ganz genau. Und ja, macht Spaß anzugucken, sind halt so, noch Filme, die so Machismo in sich tragen in ihren Männerfiguren, die vielleicht nicht so gut gealtert sind, aber wenn man damit umgehen kann und sich dem Ganzen mal zumindest zeitweise öffnet, dann sind das Filme, die unglaublich viel Spaß machen. Was ich gelernt habe, was vielleicht auch so ein Stilelement John Woos ist, sind die Tauben. Die hatten schon in Mission Impossible 2 so einen sehr stilisierten, artifiziellen Sinn in ganz bestimmten Schlüsselmomenten, Ethan Hunt, und so auch hier für die Figur Jean-Claude Van Damme, die in diesen wie gesagt, Schlüsselmomenten so eine gewisse Pathetik, so nochmal so eine Epik, so was Monumentales reinbringt, dass da mit irgendwelchen Symboliken gearbeitet wird, dass man also nochmal sieht, okay, jetzt hier die Taube quasi in Montage, in Kongruenz mit Jean-Claude Van Damme, begibt sich jetzt hier ins Bildzentrum und verschmilzt quasi in ihrem Antlitz und in ihrer Würde und in ihrem Schein. Das sind immer so weiße Tauben, ist alles ein bisschen kitschig, aber ist dann doch durchaus ganz cool. Und es gibt auch Momente, das, also ich weiß nicht, ob das auch vielleicht für John Woo typisch ist. Es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Es ist dieser ganz normale Action-Thriller, diese fast schon Action-Komödie aus heutiger Sicht. Und dann entstehen da Momente, wo du wirklich denkst, boah, wo kommt das denn jetzt her? Die sind dann so, also wirklich epochal, so bildgewaltig, so monumental und auch einfach cool gefilmt und cool in Szene gesetzt, dass man wirklich auch schon tiefer drüber nachdenkt, was da in manchen Einstellungen, in manchen Szenen drinsteckt, als jetzt eben dieser harte Kerle-Nervenkitzel. Also das war durchaus beeindruckend. Empfehle ich auf jeden Fall, wer den irgendwie gucken kann. Ich glaube, bei Prime gibt es den sogar verfügbar, wenn man da ein paar Gebühren entrichtet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so ein stinknormaler 4-Euro-Film ist. Vielleicht gibt es den auch über irgendeinen Channel, weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Film. Dann habe ich mir noch von Mathieu Kassovitz den Film Gothica angeguckt. Mit Halle Berry habe ich auch das erste Mal gesehen. Ganz, ganz unbedarft bin ich da rangegangen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Es war ja, ein schöner Crime-Film, kann man sich auf jeden Fall mal abends angucken. Geht 95 Minuten, geht auch wirklich nicht zu lang. Hat viele Horrorelemente in sich, wirkt dann aber in vielen dann doch, also das sage ich relativ selten, weil das für mich ein Film nicht zwingend vermitteln muss, aber unlogisch. Ja, teilweise solche Logiklöcher, die mir eigentlich nicht wichtig sind, aber die einem so aus dem Geschehen rausziehen, und die das Ganze so konstruiert und so oberflächlich und so unverhohlen wirken lassen, dass ich ein bisschen enttäuscht war vor dem Hintergrund, dass wir La Haine und die purpurnen Flüsse von Mathieu Kassovitz kennen. Und die haben nochmal, finde ich, eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Qualität als jetzt Gothica. Was allerdings cool ist, dass eben die Verknüpfung zu Behind Blue Eyes von Limp Bizkit dahinter steckt. Das war eine ganz nette Referenz. Gibt da nochmal so kleine Flashbacks in die Anfang der 2000er Zeit mit dieser New Metal Ära und so weiter. Da kennt man ja schon so ein bisschen so die Ikonografien aus dem Film, die dann in die Musikvideo verarbeitet werden. Das war ganz schön. Aber ansonsten, ja, kann man sich angucken. Es gibt ein paar coole Jumpscares. Sieht ganz nett aus. Ist fast eine Art Kammerspiel, die da in diesem Asylum stattfindet. Ja, soll klaustrophobisch, beängstigend, bedrückend und irgendwie mysteriös wirken. Ist aber an manchen Stellen schon sehr hölzern. Vielleicht nicht so gut gealtert, vielleicht auch ein bisschen den, naja, Sehgewohnheiten des heutigen Publikums ein bisschen entwachsen. Ja, aber kann man sich, wenn man den mal irgendwo sieht, sicherlich angucken. Aber bekommt jetzt nicht die absolute Empfehlung von mir. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ah, alles klar. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub. Das heißt, ich hatte relativ viel Zeit, mir was anzugucken. Und ich dachte, ey, so eine Serie wäre doch eigentlich mal wieder was. Und ich habe von sehr, sehr vielen Leuten, unabhängig voneinander, und das habe ich wirklich selten, empfohlen bekommen, dass ich mir doch eine Serie angucken soll, die es aktuell auf Amazon Prime gibt, nämlich Fallout. Die Serie zu dem Videospiel, was von, ich komme gerade nicht auf den Namen des Entwicklers, doch, Bethesda müsste das sein.
Bethesda?
Oder? Bethesda, ja. Also diese Serie wurde da auf Amazon Prime veröffentlicht und ich hatte da natürlich sehr hohe Erwartungen dann auch und bin dann schon nach 2 Folgen ausgestiegen, weil es mich extrem enttäuscht hat. Und ich war erstmal extrem überwältigt, kann ich sagen, von dem grandiosen Beginn. Es gibt zu Beginn eine Szene, in der man sieht, wie eine Atombombe explodiert und dann eben für diesen Zustand sorgt, den man aus den Spielen kennt und die man dann, in dem sich die Figuren dann auch innerhalb der Serie befinden werden. Und die Serie sieht ganz schön aus, schafft es auch diesen Look des Videospiels sehr, sehr gut einzufangen. Oder es sind ja mehrere Spiele, ne? Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teile, 4, 5 Teile oder so. Ich glaube 4 Teile und dann 76 oder so. Ne?
Genau.
Und ich habe mich dann aber an so vielen Sachen und an der Redundanz vieler Elemente in dieser Serie so gestört, dass ich das wirklich schon nach 2 Folgen für Zeitverschwendung gehalten habe. Und das erste Mal, wo ich so richtig raus war, und ich lasse mich eigentlich selten von so kleinen Elementen catchen, aber es gibt da relativ zu Beginn ein Gespräch zwischen einem Vater und einer Tochter. Der Vater gespielt von Kyle MacLachlan, den man ja aus sehr, sehr vielen David Lynch-Filmen kennt. Ja. Und da gibt es so eine Dialogzeile, also die beiden begrüßen sich und er sagt dann, du siehst aus wie deine Mutter. Und sie so, ich wünschte, sie wäre hier. Und er, ja, ich auch. Und das war so ein Moment, ich dachte mir, ich bin kein professioneller Drehbuchautor.
Ja, ne? Ja.
Aber mir wäre das jetzt, der ich kein professioneller Drehbuchautor bin, peinlich, so etwas in einem Drehbuch zu verwursten. Das muss ich wirklich sagen. Das ist sowas von egal, redundant und so billig einfach auch, dass mich das wirklich aufgeregt hat in dem Moment. Und vielleicht hat sich diese Stimmung dann irgendwie, es gibt noch mehrere solcher Elemente oder solcher Szenen, in denen sowas passiert in einer ähnlichen Form, hat mich dann so rausgebracht und so geärgert, dass ich das dann über die restlichen Minuten und die restlichen Folgen dann, zwei Folgen dann im Prinzip so mitgetragen habe vielleicht. Und habe stattdessen aber dadurch was sehr, sehr Tolles entdeckt. Neu entdeckt, muss ich sagen, weil ein bisschen was kannte ich davon schon. Aber ich war dann so auf so einem Endzeit-Trip irgendwie und habe mir dann Mad Max 1 bis 4 angeschaut. Und das ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich kannte bisher den dritten Teil Jenseits der Donnerkuppe in Teilen, den habe ich als Kind mal geschaut und habe aber nicht so viel davon behalten, außer diesem Kampf, den man in der Donnerkuppel dann eben hat, zwischen Max und diesem, zu Beginn denkt man, es ist so ein monsterähnliches Wesen, was sich dann allerdings als ein geistig Behinderter herausstellt, der sich unter einer Maske befand. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, sorry, vielleicht dazu sagen.
Ja.
Aber diese Reihe von vorne weg mal zu gucken, fand ich ganz, ganz toll. Gerade festzustellen, dass der erste Teil ja noch gar nicht in dieser Endzeitstimmung eigentlich ist, sondern eher in diesem Bereich, der sich so kurz davor, der so kurz davor ist. Also man hat immer noch funktionierende Systeme wie eine Gesundheitsversorgung, wie eine Polizei, die da für Ordnung sorgt und so. Und dann gerät das erst mit dem zweiten Teil eigentlich so richtig ins Wanken. Und im ersten Teil hat man eben nur diese Andeutung durch diese böse Straßengang, um die es da geht, wo schon so eine gewisse Form von Anarchie irgendwie auftritt. Ne? Und das setzt sich dann, diese Entwicklung setzt sich dann fort durch den zweiten Teil, in der es im Prinzip nur noch das Individuum gibt, was sich frei von einer Familie, frei von der Gesellschaft durch diese Welt kämpfen muss. Und im dritten Teil dann eben wieder sowas wie eine Gesellschaftsbildung. Und das ist wirklich, wirklich toll und hat sehr viel Spaß gemacht, über verschiedene Elemente hier auch nachzudenken. Gerade der zweite Teil, der von vielen, ich muss wirklich sagen, Podcastern, die ich so kenne, auch sehr stark herausgestellt wird. Also Markus Stiegelecker sagt ständig, dass einer der wichtigsten Filme für ihn war. Bei Ein Filmarchiv gibt es auch einen, der sagt, ja, einer der besten Filme aller Zeiten. Und ich kann diese Faszination für diesen zweiten Mad Max-Film wirklich nachvollziehen. Das ist wirklich, wirklich grandios und kann es nicht erwarten, das Ding nochmal zu sehen. Mhm. Das ist wirklich toll, gerade weil diese Filme auch unabhängig voneinander funktionieren. Ich hatte dann gestern Abend nochmal Mad Max 4, also den vierten Teil Fury Road, mir angesehen, der ja sehr, sehr viel später kam, im Jahr 2015 meine ich, mit Tom Hardy. Den fand ich dann tatsächlich sogar mit den Schwächsten davon, auch wenn er bildgewaltig natürlich das mit Abstand grandioseste ist, was so vielleicht die letzten Jahre überhaupt auf Leinwand gebannt wurde. Ja. Der Film ist absolut spektakulär, aber bietet für mich nicht genügend, ich sag mal, intellektuelle Anknüpfungspunkte, um da irgendwie tiefer reinzusteigen. Mhm. Also im Vergleich zu diesen ersten drei Filmen zumindest. Die fand ich dann doch noch mal interessanter und spannender.
Spielt in den ersten drei Filmen Mel Gibson mit?
Diese ersten drei Filme, da ist Mel Gibson die Hauptrolle immer. Mhm. Genau, richtig. Ja.
Okay.
Das setze ich sofort. Sehr große Empfehlung.
Bist du quasi bestens vorbereitet für Mad Max Furiosa?
Ja, ich werde mir den angucken.
Ja, okay, auf jeden Fall.
Ich bin noch nicht so 100% gehypt wie vielleicht andere. Und viele hat ja auch dieser erste Trailer dann so ein bisschen enthyped, weil es doch ein bisschen sehr viel CGI war im Vergleich. Also hatte Fury Road auch, aber da sah das noch alles ein bisschen mehr nach praktischen Effekten tatsächlich aus.
Ja.
Bin mal gespannt. Ich werde mir bestimmt angucken, aber so hundertprozentig Lust drauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das werden wir dann sehen. Und dann habe ich noch eine Entdeckung gemacht, die wirklich grandios ist. Also ich habe nämlich was sehr, sehr Tolles gelesen in meinem Urlaub, nämlich die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Und da gibt es eine sehr, sehr bekannte Verfilmung von Stanley Kubrick, die ich noch nicht kannte. Und das ist Eyes Wide Shut aus dem Jahr 1999. Das ist sein letzter Film gewesen. Und das war auch super spannend. Also man muss dazu sagen, Arthur Schnitzlers Traumnovelle ist um 1910 veröffentlicht worden. Er spielt so um die Jahrhundertwende. Und da geht es eben um ein Ehepaar, was sich zu entfremden scheint, was irgendwie, wo die beiden Figuren unabhängig voneinander feststellen, dass andere Wesen in dieser Welt, also andere Frauen, andere Männer, sie irgendwie sexuell anziehen Und die beiden entfremden sich dann davon und es kommt dann zu so einer Erzählung der Frau, die sagt, dass sie im Urlaub, in den Flitterwochen, einen Mann kennengelernt hat, für den sie fast die ganze Familie oder diese Familie hat sein lassen, also hat beenden wollen sozusagen und sich von ihrem Mann hat trennen wollen. Und dann beginnt für den Mann, Fridolin heißt er in diesem Buch, eine Reise über 2 Nächte, wo er versucht, etwas über seine Sexualität herauszufinden, wo er sich auch ein Stück weit rächen möchte an seiner Frau für dieses Erlebnis, dieses Traumerlebnis oder dieses traumhafte Erlebnis, was sie da hatte und eben selbst sie betrügen möchte. Und es geht dann darum, was er eigentlich begehrt, kann er seinem Begehren überhaupt in irgendeiner Form nachkommen und geht das überhaupt vor dem Hintergrund einer Frau, die ihn trotzdem zu lieben scheint zumindest. Und es gibt dann noch weitere Erzählungen aus Träumen, die auch seine Frau, Albertine heißt sie übrigens, in dem Buch hatte. Und ja, das ist alles super interessant. Und es gibt diese tolle Verfilmung von Stanley Kubrick, der diese Geschichte eben ins Jahr 1999, also damals in die Gegenwart dann eben, verlegt und das quasi 1:1 nach erzählt, bis auf 1-2 Momente, die anders sind und 1-2 Entscheidungen, die anders getroffen wurden. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also Wahnsinn, was Stanley Kubrick... Weil Eyes Wide Shut ist so ein Film, der bei Stanley Kubrick für meine Verhältnisse, glaube ich, immer so ein bisschen hinten rangerückt wird, als einer der nicht ganz so großen Meisterwerke, die er gemacht hat. Viele Leute feiern ja 2001 A Clockwork Orange, ja. Für Metal Jacket, The Shining und so weiter. Und Eyes Wide Shut ist stilistisch dann doch nochmal was anderes, aber meiner Meinung nach nichts minder Interessantes und Besprechenswertes. Und ich fand das ganz, ganz toll, was sich mir da geboten hat.
Sieht man es dem Film an, dass es ein Kubrick-Film ist?
Ich würde sagen, ja. Okay. An vielen Momenten auf jeden Fall, weil er gewisse stilistische Elemente hat, die teilweise auch direkt auf vorherige Filme von ihm rekurrieren. Es gibt zum Beispiel diese Close-Ups, die per Schuss-Gegenschuss hergestellt werden von Dialogen, die 1:1 an Dialoge aus The Shining erinnern. Mhm. Dazu kommt noch, dass Tom Cruise, der hier die männliche Hauptrolle spielt, teilweise so verrückt spielt und so krank lächelt, auch wie Jack Nicholson das in The Shining tut. Und es gibt auch gewisse Elemente bei der Lichtsetzung und bei der Raumkonstruktion, die man da finden kann, wenn man auch diese symmetrischen Bilder nicht so findet, wie bei vorherigen Kubrick-Filmen und auch nicht dieses in den Vordergrund rücken des Gemachten, um es mal so zu nennen. Ne? Also, dass man hier wirklich Bilder hat, wo auch klar ist, das hat jemand explizit hergestellt. Das ist ja auch was, worüber wir jetzt gleich bei Pusher nochmal reden können, inwiefern da das Verhältnis ist, weil das da auch ziemlich interessant ist, gerade jetzt im zweiten Teil. Aber es wird nicht so herausgestellt, dass so dieses Genie des Filmemachens irgendwie dahinter steckt. Mhm. Es ist ein Film, der ein bisschen bescheidener ist als andere Kubrick-Filme vielleicht.
Ja, aber bestimmt auch nicht dieser typische Tom Cruise-Film, mit dem man die Figur Tom Cruise heutzutage verknüpfen würde.
Nee. Also gut, ja, ich weiß nicht, mit was verknüpft man Tom Cruise heute? Wahrscheinlich eher mit so Actionrollen wahrscheinlich, ne? So
ja, Mission Impossible. Jack Reacher, Top Mission Gun Impossible.
So. Genau, ne? Genau.
Jack Reacher. Barry Sachen. Seal gab es, glaube ich, auch mal einen Film.
So genau, Remake. Ja. Gab ja aber auch mal eine Zeit, in der Tom Cruise auch so ein paar andere Sachen gemacht hat, die noch nicht so diesen ganz großen Auteur-Gedanken hinter den eigenen Filmen hatten, ne? So Risky Business oder Legend von Ridley Scott. Das ist ja auch noch alles ein bisschen gediegener und so. Da war das aber damals, wenn man Eyes Wide Shut heute betrachtet, wahrscheinlich so seine erwachsenste Rolle, ehrlich gesagt, die er so hatte wahrscheinlich in seiner Filmografie. Mhm.
Genau. Okay, super interessant, habe ich auch leider noch nicht gesehen. Ja. Es gibt noch ein paar Filme, die ich von Kubrick nachholen muss. Mhm. Ich glaube, was habe ich noch nicht gesehen? Mit Kirk Douglas, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Spartacus?
Ist der von Kubrick? Spartacus?
Ja. Spartacus
ist von Kubrick. Den habe ich noch nicht gesehen, nee.
Es gibt noch diesen, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt noch diesen Erste Weltkriegsfilm, den er gemacht hat. Den hat er vor Spartacus gemacht.
Stimmt. Der geht auch gar nicht mal so lang. Mist, ich glaube, den habe ich sogar auf Blu-ray. Wie heißt denn der?
Ja.
Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein.
Ja, ist ja auch, könnt ihr alles googeln.
Richtig.
Hast du The Killing gesehen?
Habe ich auch nicht gesehen, nein.
Okay. Und was vielleicht auch noch so als ein größeres Ding von ihm gilt, ist Dr. Strangelove.
Habe ich auch nicht gesehen.
How I Stopped Worrying and Love the Bomb.
Mhm.
Ja. Oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, genau, ja. Genau. Auch toller Film.
Okay.
Genau. Ansonsten haben wir ja ganz viel von Kubrick besprochen in der
Vergangenheit. Das stimmt. Ich denke mal so, ja, diese vermeintlichen Meilensteine, die haben wir ja schon alle irgendwie mal behandelt. Ganz am Anfang, vor ganz, ganz langer Zeit, muss man fast sagen. Ist viel Zeit vergangen, viele Folgen und so weiter. Jetzt, wenn es das gewesen wäre,
das war's, ja,
kommen wir zu Pusher 2. Okay. Diesmal ist nicht Kim Bodnia in der Hauptrolle, sondern Mads Mikkelsen, sein Kompagnon aus dem ersten Teil, den er ja wortwörtlich den Schädel einhaut, tritt hier einmal wieder auf die Bildfläche.
Tony heißt die Figur.
Tony, genau, mit Doppel-N, also wirklich nicht Tony, sondern wirklich Tony, und so wird es auch, glaube ich, ausgesprochen im O-Ton. Und ja, ich komme mal ganz kurz zur Handlung. Wie gesagt, ich hatte schon angedeutet, Tony befindet sich im Knast und wir sehen eine kurze Dialogszene, wie er mit einem Insassen noch diskutiert, wie er ja die Schulden zurückbezahlen kann, wenn er aus dem Knast draußen ist, denn er schuldet noch irgendwie 3000 dänische Kronen diesem Insassen, diesem Kumpel, diesem Partner, Geschäftspartner, muss man ja schon fast sagen. Und es geht natürlich wieder mal um die alte Leier, es geht um Schulden, wie man seine Schulden zurückbezahlen kann. Tony gerät wieder auf freien Fuß durch, sieht aus wie so eine kleine Finte, irgendwie wurde da was angeleiert, dass Tony wohl eher aus dem Knast kann, zumindest eher als sein Schuldner. Tony kehrt zu seinem Vater zurück, dem eine Werkstatt gehört. Ihm gehört nicht nur eine Werkstatt, diesem Vater, sondern noch so ein paar Kumpels, ein paar Kollegen, so ein paar, Jünger, die er da unter sich hat. Und da möchte sich Tony integrieren. Ja, also Tony kommt dann quasi frisch aus dem Knast, möchte zu seinem Vater, möchte, in die heimische Wiege zurückkehren. Das ist allerdings nicht so leicht. Das ist alles ein hartes Geschäft, diese dänische kriminelle Unterwelt. Und er hat es am Anfang ganz schön schwer, dort Fuß zu fassen, sich zu integrieren. Er tut alles dafür, wieder in seine alten Fußstapfen zu treten. Und wie es so kommt, macht er wieder üble Geschäfte mit den falschen Leuten. Er macht diesmal nicht selbst Schulden, obwohl er ja schon welche aus dem Knast mitgebracht hat, sondern er übernimmt Schulden eines Kumpels, der die Möse genannt wird, dem ein Drogendeal auch wieder mit Slatko Buric platzte, aus sehr, fast schon komischen Slapstick-Gründen, auf die wir dann vielleicht nochmal kommen können. Und ja, Tony steht quasi wieder zwischen den Stühlen, entscheidet er sich dafür, sein Schicksal anzunehmen, jetzt wieder, wie sein alter Partner Franke das machen musste, die Schulden einzutreiben, quasi seinen Kopf hinzuhalten, oder pocht er darauf, dass Familie Familie ist und auch sich Familie etwas verzeihen kann, weil er der Sohn ist und so weiter und so fort. Und darin entspinnt sich wieder ein Teufelskreis, der Tony an verschiedenste Orte hetzt, zu vielen verschiedenen Leuten, mit denen er verhandeln, mit denen er diskutieren, mit denen er sich betun muss, um letztlich irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Dazu gesellt sich, wie gesagt, noch ein schwerender Familienkonflikt, denn er möchte ja von seinem Vater als Sohn anerkannt werden, er möchte Geltung erfahren, er möchte in diese Hierarchie integriert werden. Drogen, Gewalt, kriminelle Machenschaften, Raub und so weiter stehen dem Ganzen natürlich immer gegenüber und hängen wie ein Damoklesschwert über ihm. Allem voran ist er auch noch Vater geworden, was ihm auch so ab der Hälfte des Films eröffnet wird. Es gibt also da auch noch, große ethische Verbindlichkeiten, denen auch Tony nachkommen möchte, denn zunehmend mit Dauer des Films. Und wie Tony da den Kopf aus der Schlinge bekommt zwischen Gewalt, Familie und familiären Verpflichtungen, werden wir, glaube ich, jetzt nochmal besprechen. Mhm. Soweit erstmal dazu. Wie gesagt, Pusher 2 geht, glaube ich, auch ein bisschen was über 100 Minuten. Die nehmen sich da alle nicht viel.
Ja, Stunde 40 oder so. Ja, genau. Hm. kommt relativ gut hin.
Ja. Genau, wieder mit einem sehr, also allen voran natürlich Mads Mikkelsen, aber sonst relativ unbekannten Cast. Zlatko Buric spielt auch eine etwas kleinere Rolle. Mhm. Aber ansonsten bewegt man sich auch im Teil 2 wieder in vertrauten Gefilden. Es werden vielleicht noch mal ein paar andere Töne angeschlagen, es werden noch mal andere Schwerpunkte gesetzt, als das im ersten Teil der Fall war. Es gibt noch mal andere Motive, aber zur Ausgangslage wäre es jetzt erstmal das, dass Mads Mikkelsen in Form von Tony irgendwie ja, überleben, bestehen und im wahrsten Sinne des Wortes die Prüfung bestehen muss, die ihm da auferlegt werden in diesem ja, sehr rachsüchtigen, verruchten und verrohten Milieu.
Mhm. Alles klar, dann steigen wir mal ein. Wir hatten ja natürlich das letzte Mal Pusher besprochen und haben ja da festgestellt, dass dieser ganze Ton insgesamt sehr düster ist. Also grundsätzlich von der Wahl der Locations, es sind meistens Aufnahmen, die im Inneren stattfinden, du hast relativ wenige Straßenszenen, es ist alles sehr dunkel im Großen und Ganzen und du hast diese Hetzjagd im Prinzip, dass sich die Hauptfigur Franke im Prinzip an keiner Stelle irgendwie sicher sein kann, weil sie irgendwelchen Leuten immer wieder Geld schuldet, allen voran natürlich dem von Zlatko Buric porträtierten Milo, der, wie du schon gesagt hast, hier ja auch kurz auftaucht. Genau. Geiler Moment, ich liebe diese Figur.
Auf jeden Fall, ja. Sehr erfrischend.
Macht immer wieder Spaß. Und ich fand das erstmal ganz spannend festzustellen, dass das hier ja erstmal irgendwie anders ist. Mhm. Also zum einen erstmal festzustellen, okay, es gibt viel, viel mehr Szenen, für mein Gefühl zumindest, die draußen stattfinden, im Freien, die am helllichten Tag auch stattfinden, also selbst so diese Deals, zum Beispiel, es gibt ja diese kriminellen Machenschaften, es gibt ja diesen einen Moment zum Beispiel, wo Tony an die Tür von diesem einen Menschen kommt und eine Waffe haben möchte, um dann eben Kurt, die Möse, seinen Freund, zu verletzen, sodass er so tun kann, als wäre er überfallen worden sozusagen, damit er die Schulden dann nicht zurückzahlen muss oder zumindest, dass ihm mehr Verständnis entgegengebracht wird. Und selbst sowas findet dann am helllichten Tag statt. Ne? Die fahren dann zwar irgendwie draußen raus aufs Land, man sieht dann so schön diese Windräder im Hintergrund und so, ne? Und das findet auf dem Feld statt. Und es wirkt jetzt nicht lebensfreundlich, sage ich mal, aber es ist schon noch was anderes. Und ich hatte auch das Gefühl, dass diese absolute Dringlichkeit auf Tonys Seite, seine Schulden zurückzuzahlen, eigentlich überhaupt nicht so richtig besteht, ehrlich gesagt. Hm. Ich glaube so, dass das Maximale, was er da hätte erwarten können, wäre mal eine Ohrfeige vom Vater gewesen. Und ja, dann geh halt weiter oder dass er abgestoßen wird. Ja. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie in Lebensgefahr ist oder so. Hm. Das erstmal, um das so kurz zu beschreiben, ich hätte gern mal so dein Statement zum Tone dieses Films, so grundsätzlich, vielleicht auch eine Absetzung zum ersten Teil.
Also wie du das schon gesagt hast, passt das eigentlich? Der Unterschied darin besteht, dass wir es von Anfang an mit, ja, kann man schon sagen, mit einer Familie zu tun haben. Auch diese Person, die der Vater dort in der Werkstatt beschäftigt, das bekommt man dann ja auch spätestens bei dieser einen Hochzeit mit, sind ja wirklich dem Vater irgendwie ans Herz gewachsen. Das sind so die Typen, die er quasi aus der Gosse geholt hat, dem irgendwie einen Sinn und irgendwie Brot und irgendwie eine Identität verschafft hat, die ihn jetzt quasi den Vater, den Schmied, der hat ja da wirklich so einen martialischen Spitznamen, der Schmied, die ihn irgendwie so zum Einäugigen unter den Blinden, so zum Don erheben. Und dann wird er auf einmal so, naja, Tony war ja schon im ersten Teil so ein bisschen so dieser Hans Wurst, der so dieser lustige Sidekick, der immer alles ein bisschen verkackt hat und der immer so ein bisschen hibbelig war und so ein bisschen infantil. Der wird jetzt hier auf einmal in eine Verantwortung gebracht, dass er Geld beschaffen muss. Und das ist natürlich der Weg des geringsten Widerstandes, bei der Familie anzufangen. Das heißt, er geht zum Vater und möchte natürlich erstmal irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, möchte sich dort integrieren und weiß, Papa hat Geld, Papa hat Arbeit und hat da auch seine Community, wo er erstmal irgendwie einen sicheren Hafen haben könnte. Und das ist ein Unterschied zum ersten Teil, dass Franke das nicht hatte. Also Franke war immer irgendwie so ein Trabant, der von Mond zu Mond ging und irgendwas versucht hat, aber nirgendwo so eine richtige Heimat hatte. Und jetzt hier im zweiten Teil, da haben wir eben diesen ganz komischen, unaufgeräumten, ungemütlichen Ort der Werkstatt, wo der Vater ja irgendwie oben seine Räumlichkeiten hat, dort irgendwie lebt und oder kampiert. Und das ist, sage ich mal, so dieser Hub, wo sich dann alles trifft und wo sich auch viele Schlüsselmomente im Film ergeben und vielleicht auch ihren Beginn nehmen. Und durch diese familiäre Komponente entsteht zwischen Tony und diesen ganzen anderen Figuren eine ganz andere Verbindlichkeit. Das sind jetzt eben nicht nur Geschäftspartner, die, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dir die Finger brechen, wie das eben Milo mit Franke machen wollte, sondern hier ist immer noch so ein Ding, er möchte ja nicht nur die Schulden bezahlen, sondern er möchte ja auch irgendwie einen Vater haben, er möchte ja irgendwie Anerkennung, er möchte ja irgendwie auch mal auf die Schulter geklopft bekommen, sagen, hier, du bist mein Sohn, egal welche Probleme du hast, wir halten irgendwie zusammen. Und ich mag dich genauso, wie ich hier auch meine Jungs mag, den ich hier, keine Ahnung, einen Schraubenschlüssel in die Hand drücke und sag hier, klau mal 5 BMWs. So, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen diese Komponente dieser Eifersucht, der vor allem hier Tony nachhängt, die dann auch nochmal eine ganz andere emotionale Ebene öffnen, als es jetzt bei Franke der Fall war, der ja wirklich getrieben war, das Geld zu besorgen. Die Schulden wurden immer höher und die Probleme damit immer größer. Hier werden jetzt die Schulden, ja, die werden schon irgendwie höher, aber das Geld ist dem Film und Tony, also es steht nie so im Vordergrund wie im ersten Teil. Hier geht es eher um Tony und darum, wie er sich, sage ich mal, in dieser Gruppe, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppe, positioniert und wie er sich versucht, in diesem Kosmos, in diesem sozialen Milieu zu rehabilitieren, wenn man das so sagen möchte. Und da werden nochmal, finde ich, psychologischere und emotionalere Schwerpunkte gesetzt, zumal ja dann auch noch ein Kind im Raum steht, dessen Vater eben Tony ist, wo nochmal ja schon ein ganz anderer Sound herrscht als jetzt im ersten Teil, wo es wirklich um diesen getriebenen Hund geht, der irgendwie Geld eintreiben muss, weil er sonst die Rübe eingehauen bekommt. Hier ist es jetzt eher so, mach das, was anderen gefällt, ansonsten wirst du halt auch ausgestoßen und bist halt ein Niemand.
Ja.
Und es ist eher so die Suche nach Potenz, die Suche nach Geltung und schon die Suche nach Anerkennung, die jetzt hier Tony auf einmal auferlegt und zu einem großen Problem gemacht wird.
Ja, ich glaube, Anerkennung ist so mit das größte Thema in dem Film. Ich glaube, das ist das, worum es Tony dann hauptsächlich eben auch oder in weiten Teilen zumindest geht, Anerkennung von seinem Vater zu haben. Und ich finde das mit der Familie ein wichtiger Punkt, weil so gut wie alle Räume in diesem Film sind ja irgendwie mit dieser Familie kodiert, ne? Also selbst wenn Tony dann in den Laden von der Frau seines so Stiefbruders, sag ich mal, geht, ne? Das ist ja also ist ja jemand.
Nö. Was? Ach so, O, Ö.
Ö, genau, Ö. Ach, stimmt, genau. Stimmt, ja.
Das ist wieder so ein O mit einem Strich durch.
Genau, ja, richtig, ja. Ja. Ö ist ja jemand, der anscheinend als Kind aufgenommen wurde vom Schmied, ne? Und selbst dieser Raum ist irgendwie familiär und irgendwie kodiert, auch wenn es immer so eine gewisse Spannung zwischen Tony und den Figuren gibt, aber trotzdem ist das wie so ein sicherer Hafen. Diese große Gefahr besteht eigentlich nie, zu keinem Zeitpunkt so richtig. Außer, und das finde ich dann wiederum spannend, weil es eine relativ kleine Szene ist, aber die ist, glaube ich, für dieses Verhältnis wichtig, außer gerade in dem Treffen mit Milo. Das fand ich spannend, weil dann auf einmal diese Figur da eintritt, die wir aus dem ersten Teil kennen, die zumindest über eine ähnliche Machtfülle zu verfügen scheint wie der Schmied. Ne? Gar nicht mal so sehr repräsentiert in dem, was uns so gezeigt wird. Also wir hatten ja schon bei Pusher darüber gesprochen, das ist jetzt nicht Don Corleone, sondern da kann im Prinzip jeder einfach in den Laden rein und kann da eine Kugel setzen und dann war es das auch. Ne? Ja. Aber durch die Connections, die er anscheinend hat und durch das, was dass nur er bestimmte Drogen beschaffen kann und dass er da so ein riesiges Netzwerk hat und so eine Machtfülle und dass wahrscheinlich viele Leute dann vielleicht auch sauer wären, wenn er irgendwie von der Bildfläche verschwinden würde oder sowas. Dieser Raum wirkt dann auf einmal gefährlich, obwohl Milo ja total nett zu Tony ist. Was ja nicht viel zu bedeuten hat, wie wir aus dem ersten Teil wissen. Ne? Also das, da haben wir ja auch schon diese Kodierung. Aber das ist eigentlich der einzige Ort, der wirklich gefährlich zu sein scheint für Tony selbst. Ne? Also selbst, wenn man jetzt vermuten würde, dass er ausgestoßen wird aus dieser Familie, man hat ja ansonsten in dem Film, bekommt man ja keine Form von Gefahr irgendwie für ihn vermittelt. Außer dieser Typ, der am Anfang im Knast sitzt. Ja, aber der taucht ja dann danach gar nicht mehr auf. Ne? Das ist ja, eigentlich ist das ja, sind das ja alles sehr persönliche, sehr psychologisch mitnehmende Probleme, die Tony mit sich selbst irgendwie und im Verhältnis mit anderen Figuren ausmachen muss. Selber in existenzieller Gefahr, in Lebensgefahr befindet sich Tony eigentlich über den ganzen Film hinweg zu keinem Zeitpunkt, hätte ich jetzt gesagt.
Mhm. Ja. Ja, es gibt auch für Tony gar keine Ansatzpunkte, aus diesem Milieu auszubrechen. Also wie du schon sagtest, es gibt ja durchaus Kontakt, beispielsweise zu Milo und seinen Schlägertypen, da irgendwie seine Fühler auszustrecken, vielleicht etwas Eigenes zu erschaffen. Aber was er möchte, ist eigentlich nur die Integration in das bereits oder in den bestehenden Betrieb des Vaters. Sei es jetzt in den bestehenden Betrieb der Werkstatt, was ja, sage ich mal, so vordergründig das Treiben und Schaffen dieser Jungs sein wird. Aber hintenrum sind sie dann eben dafür da, Autos zu klauen und irgendwie zu verschieben. Und da besteht bei ihm ja keinerlei Gedanke, bis zuletzt dort auszubrechen. Das Ganze, dieses ganze Kartenhaus, was er sich vielleicht so vorgestellt hat, wie das Ganze laufen könnte, bricht dann immer mehr zusammen, weil er dann vielleicht so dieses Morbide und dieses Durchtriebene dieser gesamten Gesellschaft, dieser gesamten Gruppe immer mehr mitbekommt, dass er hier nicht seinen Platz finden wird, dass es vielleicht auch doch nicht ist, was er sucht, dass es dann eben auch die Enttäuschung vielleicht ist, die ihn letztlich dazu bewegt, einen neuen Weg einzuschlagen. Dann endet der Film. Wir wissen nicht, wie es mit Tony weitergeht. Aber ich sag mal, bis zuletzt, bis zu den letzten 10 Minuten, besteht seitens der Figur Tony ja eine reine Affirmation dessen, wo er sich bewegt. Seien es jetzt die Drogen, sei es jetzt die Prostitution und dieser gesamte Aufbau dieser prätentiösen Männerfiguren, die ja wirklich, also das sind im Jahr 2003, ich glaube, da war, oder Jahr 2004, da war vielleicht die Debatte um einen Begriff wie toxische Männlichkeit noch gar nicht so groß, wie das jetzt im Jahr 2024 der Fall ist. Aber dennoch werden hier Charaktere und Figuren ikonisiert, die ja super toxisch sind. Also die sind alle gewaltaffin, die sind alle kriminell, sind alle super frauenfeindlich, haben Hang zur Prostitution, zu Drogen und. Und in diese Struktur will sich, wie gesagt, also Tony einfach nur integrieren.
Genau, richtig. Das Lustige ist ja aber, dass er von den anderen Mitgliedern immer in irgendeiner Art und Weise mal absichtlich, mal unabsichtlich ausgestoßen wird, ne? Also beziehungsweise isoliert wird von der Gruppe. Und das auch ganz in einem ästhetischen Sinne. Also ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass dieses Milieu, was hier gezeigt wird, oder so wie Refn es zumindest zeigt, dass es generell so ist, dass diese Männlichkeitsbilder sich irgendwie über bestimmte Vorbilder, auch medial vermittelte Vorbilder, zu konstituieren scheinen. Also wir hatten über die Poster bei Franke im Zimmer gesprochen, was ja ähnlich ist wie bei dem von dir bereits angesprochenen La N von Mathieu Kasowitz. Da haben wir ja auch diese Poster von so aus heutiger Sicht synonymen toxischer Männlichkeit, kann man vielleicht sagen, aus irgendwelchen alten 80er-Filmen oder sowas, ne? So Jean-Claude Van Damme und solche Leute. Ne? Aber das ist genau das, was die hier wollen und in ein Milieu, in das sich auch Tony eingliedern möchte, von dem er aber immer wieder entfernt wird. Und es gibt da so ein paar Szenen, die ich mal beispielhaft anführen möchte, um diese Isolation mal ein bisschen zu verdeutlichen. Zum einen bringt er ja oder klaut ja diesen Ferrari.
Ja.
Was übrigens sehr witzig ist, weil erstmal würde man in der Szene ja denken, zumindest wenn man so denkt wie, was weiß ich, wenn man nicht wie Tony denkt vielleicht. Oder ich dachte, sagen wir es mal so, ich dachte erst, dass Tony jetzt dorthin sprintet, um dieser Frau zu helfen und diesem Mann zu sagen, hier, pass mal auf, das kann ja nicht sein, dass du jetzt hier der Frau hinterher gehst. Aber er will wirklich nur den Ferrari klauen. Ne? Das ist ja alles, was ihn interessiert in dem Moment. Und dann fährt er mit diesem Ferrari zurück zur Garage Und dann wird er von seinem Vater wieder entfernt, indem dieser ein Brecheisen nimmt, auf ihn zugeht und er wird immer wieder weiter davon weggestoßen, oder rennt immer weiter davon weg. Das ist so ein erster Punkt der Isolation. Der zweite Punkt, der da richtig deutlich auffällt, ist der Moment, nachdem diese vielen Autos in der Nacht gestohlen wurden und es ausgerechnet für ihn keinen Platz in meinem Auto gibt. Er muss dann zurückfahren und einen Bus nehmen. So, ne? Das ist so. Und es gibt viele kleine Momente, die das auch noch verdeutlichen, aber einer, den ich auch noch herausstellen möchte, ist dann auf der Hochzeitsfeier in diesem Club, wenn er dann eben nicht am Familientisch sitzt mit Ö und seiner Frau und dem Vater, sondern an diesem Nebentisch da und so in Ruhe sein Bier trinkt und auch sogar noch so über diese Witze, die sein Vater so nach dem Motto, ja, das ist ja, ne, lief ja nicht so gut mit dir und so, ja, ne, dann so lacht und das auch so runterschlucken muss, dass er dann auch noch Ö als du bist wie ein Sohn für mich bezeichnet, ne, und das ist ein Mann, aus dem noch richtig was werden kann. Das hat Tony von seinem Vater nie zu hören bekommen.
Richtig, und man sieht in diesen Momenten eine Nahaufnahme von Mads Mikkelsen und sieht wirklich jede mimische Regung, was das mit ihm macht. Denn er versucht halt irgendwie wegzulächeln und diesen Witz irgendwie aufzugreifen und das irgendwie auch so ein bisschen diesen Witz zu spiegeln, obwohl wir ja natürlich wissen, und der Film stellt es ja zum Glück auch so dar, dass es halt gar nicht das ist, was er eigentlich sucht, was er eigentlich will, dass ihm da jedes Wort wehtut, wenn er quasi immer tiefer ins Glas schaut und sich an diesem Abend einfach nur betäuben möchte, aber gleichwohl sicherlich froh ist, da zu sein, daran teilnehmen zu können, um irgendwie ganz langsam Stück für Stück, auch wenn man erstmal der geschlagene Hund ist, da wieder einen Platz zu finden.
Ja. Lass uns vielleicht da anschließend mal generell über die Charakterisierung und vielleicht auch Entwicklung von Tony in diesem Film sprechen. Ich würde dich nämlich mal fragen, gibt es aus deiner Sicht Unterschiede zwischen dem Tony im ersten Teil und im zweiten? Irgendwas, was man da klar skizzieren könnte, was man da klar herausstellen könnte, vielleicht auch aus einem gewissen Grund, dass wir es ja jetzt nicht mehr nur mit einem Nebencharakter, sondern eben mit dem Hauptcharakter des Films zu tun haben. Gibt es da irgendwas, was sich so aufdrängt?
Also ich sag mal, die psychologische Tiefe ist im zweiten Teil, dadurch, dass es unser Protagonist ist, natürlich weitaus tiefer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der Charakter Tonys von Teil 1, auch wenn man da viel oberflächlicher und viel kürzer mitbekommt, im Vergleich zum Teil 2 ändert. Ist immer noch ein sehr verrohter, primitiver, vulgärer Bengel, der, sage ich mal, einen sehr kriminellen, subkulturellen, keine Ahnung, hedonistischen Lebensstil pflegt, den eben irgendeine Gruppe, die ihm Identifikation bietet, vorlebt. Sei es eben der Konsum von Drogen, das gehört da zum guten Ton. Und wenn man sich dort als starker Mann im Horizont der Gesellschaft natürlich, in der er sich bewegt, positionieren möchte, dann muss man natürlich auch Drogen nehmen. Dann muss man auch ins Bordell gehen, auch wenn man keinen hochbekommt. Muss man zumindest hinterher rum erzählen, dass man irgendwie mit zwei Weibern und man selbst hat ja irgendwie den König der Schwänze und so weiter, da irgendwie für Potenz und für seine Männlichkeit quasi statuieren konnte. Also das muss man ja alles irgendwie machen und das war, fand ich, schon im Teil 1 so, gerade wenn man den Gesprächen der beiden zugehört hat, wie Tony sagt, ja, und dann habe ich die und die und das muss man so machen und hier so, wenn sie da über ihre sexuellen Vorlieben sich im Auto austauschen. Ich würde schon sagen, es ist einfach so ein frivoler Bengel, der dann aber in Teil 1 mal so richtig eins auf die Mütze bekommen hat und gemerkt hat, das Leben kann sicherlich auch anders spielen. Und es kann auch mal ganz schnell vorbei sein. Man sieht dann ja auch im zweiten Teil, coolere Referenz, dass es wirklich so getreu aufgegriffen wurde. Man sieht da eine riesen Narbe direkt am Kopf. Und wenn man den Teil 1 kennt, weiß man natürlich, ja, das war Franka, als er ihn da in dieser Kneipe 1 übergebraten hat. In Teil 2 eben durch diese Charaktertiefe. Tony ist ein sehr so desillusionierter, gebeutelter und auch fast schon melancholischer Mensch, der einfach von einem Schlamassel ins nächste stapft. Zwar versucht immer, also wirklich immer noch auf dieser Sinnsuche sich begibt und mit diesem Milieu eigentlich völlig committed ist. Aber ja, wie merkt, dass er nicht so richtig den Anschluss findet, den er durch dieses ganze Gehabe, durch dieses ganze Auftreten eigentlich provozieren möchte. Und ich würde sagen, dass sich das eher nicht unterscheidet zwischen Teil 1 und Teil 2.
Okay. Eher nicht. Ich finde schon, aber ich glaube, dieser Unterschied besteht eher darin oder lässt sich dadurch herausarbeiten, dass wir eben mehr von ihm sehen und dass es diese größere psychologische Tiefe gibt. Denn es gibt sehr, sehr viele Momente, wo sich Tony tatsächlich genauso verhält wie im ersten Teil. Und das ist dann eben vor allem im Umgang mit diesen Gangstern, mit seinem Vater nicht unbedingt, aber mit anderen Figuren, die halt so drumherum passieren. Ne? Aber es gibt auch sehr, sehr viele Momente, in denen er allein ist. Und wo man dann diese Melancholie, von der du gerade gesprochen hast, die stärker spürt. Und ich finde lustigerweise auch in diesen Gesprächen mit anderen Figuren gibt es immer so ein gewisses Zögern, so ein kurzes Reflektieren irgendwie. Das geht nicht so straight heraus, wie man das im ersten Teil hatte, sondern es gibt erstmal so ein, da ist schon mehr Gedanke irgendwie dahinter, habe ich das Gefühl. Irgendwie gibt es so teilweise auch so ein leichtes Zögern irgendwie. Irgendwie so irritierende Blicke, die sich mal kurz einstreuen. Und es sind so diese Nuancen und es ist genau das, was du eben auch vorhin schon gesagt hattest mit dieser Szene während der Hochzeitsfeier, dass er über diese Witze von seinem Vater lacht und dann so ein Bier trinkt und da lächelt, aber es gibt immer mal so, der Mundwinkel geht mal ganz kurz nach unten und dann merkt man irgendwie, okay, da wird trotzdem irgendetwas verletzt im Inneren. Ne? Es gibt da nicht diese Maske, die man von ihm kennt, diese Männlichkeitsmaske, um das jetzt mal so zu sagen, die bröckelt dann immer mal so ein bisschen. Und das ist für meine Begriffe auch so ein grundlegendes Motiv des Films, so ein Bröckeln einer Identität, dass wir es eigentlich mit einer Figur haben, die irgendwie zu wissen scheint, was sie will, aber dann auch wiederum nicht zu wissen scheint, was sie will. Also sie will irgendwie Anerkennung vom Vater, aber es gibt ja durch diese ständige Ablehnung durch den Vater auch irgendwie etwas in ihm, was ihm zu sagen scheint, ja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist und eigentlich will ich doch da raus. Und das implodiert ja dann vollkommen in einer der letzten Szenen, wenn er dann eben seinen Vater dann umbringt. Ja. Wir sind hier Spoilercast, das wisst ihr hoffentlich nicht mittlerweile. Und wo dann auf einmal auch dieser Blick von Tony erstarrt, wo er dann seinen Vater völlig entgeistert anguckt und wo dann plötzlich alles klar zu sein scheint und er zu merken scheint, nein, so geht das nicht weiter und ich entlade jetzt alles, was sich angestaut hat in mir und schnapp mir diesen Schraubenzieher und steche meinen Vater ab.
Ich überlege gerade, genau diese Momente einzubauen, dass wir diese Figur auch mal zögern lassen, dass wir quasi mitbekommen, dass hier irgendwas ambivalent in Tony brodelt. Ich überlege gerade, was man sich dabei gedacht haben könnte. Also natürlich wird er durch seine Umwelt und durch seine Reaktion darauf natürlich zur Projektionsfläche das, was ihm umgibt. Er trifft Entscheidungen und irgendwo kommt nach einer Aktion natürlich auch dann eine Reaktion, sei es jetzt von ihm aus oder von den anderen aus, dass die dann eben auf ihn reagieren müssen. Und ich weiß nicht, wo der Grad der Moral liegt, der in der Figur Tony installiert ist. Also was ist Tony im Kern? Wir können uns darauf einigen, Tony ist eben nicht das, was er sein möchte. Aber was ist er dann? Ist er ein gut bürgerlicher junger Mann, der irgendwie so tut, als ob er zu irgendwas dazugehören würde? Oder was ist Tony dann? Also was lässt ihn quasi hier zögern? Weiß er, was gut ist? Woher soll er wissen, was gut ist? Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber ich kann mir nicht genau erklären, warum man diese Figur, was ich gut finde, aber ich kann mir nicht erklären, warum man diese Figur so geschrieben hat, warum es dann eben immer diese Momente gibt, wo man sich so denkt, aha, der weiß doch eigentlich was richtig, oder das tut ihm jetzt weh, oder eigentlich ist er doch irgendwie ein gutherziger oder barmherziger, vernünftiger Mensch, der ist doch da irgendwo drin. Das ist wieder dieses humanistische Momentum, das sich durch die ganzen Pusher-Filme zieht. Ja. Man befasst sich mit einem Milieu im Abseits, das quasi zur Unterschicht, zur Gosse gehört, mit dem man im echten Leben natürlich nichts zu tun haben möchte. Aha. Der Film lädt uns dazu ein, uns auch mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, gibt eine Konstruktion vor, wie wir uns diese dänische, keine Ahnung, Kopenhagener kriminelle Unterwelt vorstellen und lässt uns da quasi als Dritter lässt ja auch die Montage zu, dass man sich auch wirklich quasi mit hineingezogen fühlt in die ganze Handlung, da so ein bisschen mitspielen und mitdenken und miterleben. Ja, aber ist es einfach dann so eine christliche Moral, dass man sich eigentlich den Sünden entziehen will, die aber zu lasziv und zu zehrend sind, als dass man ihnen sich ergeben kann? Ist Tony eigentlich nur ein frommer Christ? Also was steckt da Gutes in dem drin? Ja. Woher kommt das?
Ja, ich weiß nicht, ob deine christliche Konnotation sinnvoll ist. Ich glaube, dass es schon so etwas vielleicht auch nicht weiter zu definierendes, humanistisches, menschliches in ihm gibt, was aber von ganz vielen anderen Rollen, wenn man so möchte, verdeckt wird. Denn für mich ist dieser Film ein Film über Identitätsbildung und die Bröckelung von Identitäten. Und das vor allem in der Postmoderne, in einer Zeit, in der man im Prinzip diese Überforderungssituation hat, dass man in verschiedenen Kontexten ganz, ganz viele Rollen einnehmen muss, die irgendwie so eine Art menschlichen Kern zu verdecken scheinen. Also und damit meine ich, na gut, ich meine damit nicht nur Rollen, beziehungsweise sagen wir es mal so, diese Rollen sind dann dadurch gekennzeichnet, dass man gefühlt von allem überfordert ist, aber gleichzeitig, dass es überall irgendwie Anknüpfungspunkte gibt, die eben zu so einem Wohlbefinden irgendwie führen oder dass er wahrscheinlich dann auch in der Vergangenheit vielleicht auch mal positive Erfahrungen mit seinem Vater gemacht hat, von dem wir nichts wissen.
Oder mit seiner Mutter.
Oder mit seiner Mutter, genau. Und ich fand das ganz interessant, wie dieser Film Pusher 2 diese Aufspaltung des Ich in verschiedene Rollen eigentlich zeigt. Das sind zum einen und wir können das jetzt anhand von Tony einfach mal sagen, das ist zum einen die Rolle als Mann, das ist dieses Produzieren dieser Männlichkeitsbilder in bestimmten Kontexten, um eben Anklang zu finden und dann natürlich die Vaterschaft, die dazukommt, die natürlich nochmal auch mit so einer ernsten Seite des Vaterseins, was ja auch so ein männliches Bild ist, konfrontiert. Dann haben wir die Rolle als Arbeiter, also das ist dann einfach das Erledigen von Jobs, das Zurückzahlen von Schulden, was hier gezeigt wird. Und das finde ich einen interessanten Punkt, die Rolle als Konsument, die hier so ein bisschen anklingt, die nie vollständig ausbuchstabiert wird, die aber durch verschiedene Elemente die ganze Zeit durchzuklingen scheint. Das ist zum Beispiel, dass hier ständig geraucht wird, dass hier ein Ferrari geklaut wird und dass wir generell auch die Figur oder die Figuren ganz, ganz oft sehen in Kombination mit verschiedenen Produkten. Also die sie zum Teil selbst konsumieren, die aber auch einfach so in der Kopenhagener Welt dann platziert wurden oder die wahrscheinlich dann an einem Originalschauplatz gedreht wurden. Das sind dann so Momente wie, dass man zum Beispiel im Hintergrund ein relativ großes Schild von Coca-Cola sieht. Einmal gehen die Figuren an dem Supermarkt 7-Eleven vorbei. Wir haben hier den Konsum von Pornografie. Wir haben den Konsum von Cornflakes zum Frühstück, während er da so halbnackt dann in der Küche steht. Vorher geht er aufs Klo und da ist ganz, ganz prominent dieses Waschpulver platziert. Ja. So, das fand ich ganz, ganz spannend. Dann natürlich der Konsum von Prostitution, relativ zu Beginn in diesem rot beleuchteten Raum. Und auch, ich fand das auch ganz spannend mit den Windeln, wo die sich nicht sicher sind, ob da jetzt Vögel oder Frösche drauf sind, was ja auch ein Verkaufsargument ist irgendwie, ne? So. Und das finde ich spannend, dass du da auch diese Überforderungssituation hast. Auch einmal, es gibt dann auch einen Streit zwischen Tony und der Frau, von der er wahrscheinlich dieses Kind dann den Samen gegeben hat, dieses Kind wachsen konnte, Charlotte.
Ach so, genau.
Ja, da gibt es einmal dieses Gespräch, ich glaube, es ist an einem Bahngleis. Und da geht es darum, dass Tony ihr jetzt Geld überweisen soll regelmäßig, damit sie sich um das Kind kümmern kann. Und Charlotte sagt daraufhin, ja, ich mache das ja nicht nur für das Kind, sondern ich will mir ja auch mal ein paar neue Klamotten kaufen.
Ja.
So, ne? Wo auch dieser Konsumgedanke drin steckt. Und das finde ich spannend. Und dann gibt es unter all diesen Modellen, diesen Rollen, irgendwie einen menschlichen Kern, der sich hier zeigt durch die Schwäche bei Tony, dass er gewisse Jobs nicht zu Ende bringen kann, dass er zum Beispiel diese Prostituierte am Ende auch nicht umbringen kann, sondern seinem Vater dann sagen muss, er schafft es nicht.
Ja.
Die Erektionslosigkeit, die ihm im Weg steht, und dann eben auch einfach die Realität seines eigenen Iches, was mit dieser Welt nicht, also zum Teil kompatibel zu sein scheint, aber nicht zu 100%. Und wenn wir über die Konstruktion von Männlichkeit sprechen, ich würde dir mal eine Frage stellen.
Ja.
Was mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil für mich war schon dieser Moment am Ende, wenn man merkt, dass Tony eine gewisse Wertschätzung oder Liebe für sein Kind empfindet. Und dann auf einmal irgendwie so Coming-of-Age-mäßig erwachsen geworden zu sein scheint, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ne? Und ich habe mich gefragt, ist Tommy von diesem Kind wirklich der Vater oder ist einfach nur das die Annahme, dass er der Vater ist, gegen was er sich ja den Film hinweg über gewehrt hat, ein Wunschgedanke, um sich eben als Mann zu rekonstruieren und dadurch eben auch aus dem Schatten seines eigenen Vaters zu treten. Weil ich finde, diese Feststellung, die Tony selber macht, dass er dem Kind nicht wirklich ähnlich sieht, ich finde, die ist zutreffend. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass er keine Erektion bekommen kann, finde ich das einen spannenden Gedanken, dass er dann vielleicht sich einbildet oder selbst zusagt, dass er der Vater ist, weil er es eben in diesen anderen Rollenbildern denen nicht gewachsen zu sein scheint oder über diese Skrupellosigkeit vielleicht nicht verfügt, die für diese Rolle, gerade als Gangster, die man da braucht.
Also das Kind spielt eine zentrale Rolle, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ob das jetzt nun sein Kind sei oder nicht, ich glaube oder ich bezichtige jetzt mal die gesamte Gruppe. Alle sind in diesem Milieu irgendwie opportunistisch. Alle versuchen, das zu tun, was ihnen Vorteile verschafft, sonst wären sie nicht da. Niemand ist dort aus gutem Wille oder weil er denkt, es sei das Richtige. Irgendwo wissen sicherlich alle, dass sie irgendwas falsch machen. Auch der Schmied hat ja noch einen ganz jungen Sohn, Waldemar. Das ist also dieses Nesthäkchen, das ist nochmal dann so was quasi so der letzte Schuss gewesen, aus dem jetzt nochmal was werden soll. Und der soll ja von allem ferngehalten werden, wobei auch nicht wirklich. Und das ist ja jetzt endlich der Sohn, um den man sich mal so richtig kümmern kann, bei dem man jetzt quasi nochmal so einen Reset-Knopf gedrückt hat. Und Waldemar ist ja der Beste und der Tollste. Und das wird ein ganz toller Junge. Und hier, Tony, bei dir habe ich verkackt. Dich habe ich schon aufgegeben. Hier, keine Ahnung, hast du 50 Kronen, mach die ab. So. Alle, inklusive Tony, wollen ja schon an diesem gutbürgerlichen Sakramenten, was weiß ich, Kind, Ehe, gemeinsames Wohnen, Kleidung, Konsum, die wollen ja irgendwie oder ein Auto besitzen oder wirklich auch viel, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich auch irgendwie an ihrer eigenen Kultur, die sie sich geschaffen haben, teilnehmen wollen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Hochzeit. So, das ist ja wirklich so ein gutbürgerliches Sakrament, wo man sagt, okay, hier zum Erwachsenwerden gehört es dazu, die Frau, die man liebt, zu ehren und so weiter und zu heiraten und mit deren gemeinsames Leben und ein Kind zu haben und so weiter und so fort. Und das wird ja Tony, ob er wollte oder nicht, dann ja aufgebürdet. Er bekommt dann ja quasi so diesen Knochen hingeworfen, hier, du hast hier mit diesem Kind, ob es jetzt deins ist oder nicht, die Möglichkeit, irgendwie aus diesem Sumpf, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Natürlich nimmt er das nicht wahr und als junger Mann möchte man das natürlich auch aus dem Abstreiten und was, mit der habe ich doch kein Kind und so weiter und so fort. Aber so allmählich deucht ihm, wie gesagt, dass das vielleicht dann doch der letzte Anker sein könnte, aus diesem Tartarus der Sünden, die dann, wie gesagt, in dieser Hochzeit da gipfeln, wo wirklich allen Sünden irgendwie gefrönt wird, nochmal rauszukommen. Und ich finde, ich könnte mir schon vorstellen, dass es sein Kind ist. Die Analogie wird zumindest in der letzten Szene im Bus aufgemacht, als die beiden Hinterköpfe gezeigt werden. Mhm. Da sieht man quasi die so kleine Babys, die haben ja so einen Pflaum, aber im Prinzip ist es auch so ein Glatzköpfchen. Mhm. So. Und da sieht man so von hinten so die so diesen kleinen Glatzkopf und diesen großen Glatzkopf und da wird irgendwie, das ist irgendwie eins und da besteht irgendwie jetzt eine Verbindung und dann sitzen die dann noch so in dem Bus und dösen irgendwie fast so beide ein, der eine aus Suff, der andere aus Müdigkeit und da wird, finde ich, ein ganz väterliches, ein ganz liebevolles Bild geschaffen, das eben dann nochmal so dieses Motiv Hoffnung für Tony, für das Kind aufgreift, sich in den Bus zu setzen, auch an so einem Nichtort zu sein, der eben nichts mit dem, was er hinter sich ließ, zu tun hat und einfach wegzufahren. Also quasi so diesen Weg raus aus dieser Unterwelt. Und ich fand das ist eine wunderbare Szene, ganz tolle Analogie, die da aufgemacht wird. Und ich fand, da bestand so eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden, wie sie da so im Bus sitzen. Und ich möchte eigentlich nicht glauben, dass es nicht sein Kind ist. Ich hoffe, es ist sein Kind. Ich glaube auch, weil er da so unpotent wirkte in manchen Szenen am Anfang. Das war, glaube ich, einfach dieser Identitätsdruck, unter dem er stand. Er wollte halt so schnell, so konform sein, um quasi da diesen Role Models, die da irgendwie in und um die Werkstatt rumstreunern, zu entsprechen. was einfach nicht geklappt hat. Er ist quasi auch diesen Konformitätsdruck erlegen, was einfach bei ihm nicht funktioniert hat, weil er aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht so blöd ist oder doch nicht so verroht und so verrucht und so unmenschlich ist, wie es die anderen in ihrer eher oberflächlichen Psychologisierung sind. Ja. Die sind das vielleicht auch nicht. Und wir werden dann im dritten Teil Milo sehen, von dem wir auch sehen, dass eigentlich ein super Typ ist, super Typ sein kann, mit dem er vielleicht gerne mal ein Bier zusammen trinken möchte. Wenn das alles nur so oberflächlich und zwischen Tür und Angel passiert, dann sicherlich nicht. Das hätten wir auch nicht von Tony im ersten Teil gedacht. Pusher geht immer mit seinen Hauptcharakteren in die Tiefe und zeigt, ach Mensch, eigentlich sind das doch gute Typen, die irgendwie in einer scheiß Umwelt leben, aber dennoch sind es einfach nur Projektionsflächen ihrer Umwelt. Ja. Und wiederum andere sind auch nur Projektionsflächen ihrer Umwelt. Also wiederum andere lassen sich vielleicht auch von einem Tony und von einem Franke und von einem Milo, sage ich mal, zum Negativen beeinflussen. Alles wird irgendwie so ein Pool, ein versiffter Haufen, der einen ganz komischen Spirit hat, aber einfach nur, weil es Opportunisten sind, weil alle irgendwie versuchen, was vom Kuchen abzubekommen und da eben im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen. Die Vaterschaft ist wie ein ganz zentrales Element, was ihn, wie du schon sagst, Coming-of-Age-mäßig da schon so in diese väterliche Pflicht bringt, der er dann natürlich auch eher nachkommen möchte, als es sein Vater bei ihm war und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein häufiges Motiv. Mein Kind soll es mal besser gehen als mir und ich möchte ein viel, viel besserer Vater sein und so weiter und so fort. Hat es die Frage so ein bisschen beantwortet?
Ich wusste, dass man sie nicht final beantworten kann, deswegen dachte ich, ich lasse sie aber mal labern. Dazu. Gab aber auch ein paar interessante Punkte dann dazu, die du gesagt hast. Das hattest du am Ende gesagt, dass man ja auch bei den anderen Figuren erstmal diese Rollen wahrnimmt, wie man es bei Tony im ersten Teil auch wahrgenommen hat. Und dass man ja gewisse Eigenschaften auch mit denen dann im Endeffekt verbindet. Ne? Mhm. Also einfach nur aus diesen kurzen Ausschnitten, die man von ihnen bekommt.
Ja.
Wie wir es ja auch mit Tony im ersten Teil eben gehabt haben. Und das ist ja ein Motiv, was in gewisser Weise vom ersten Teil auch aufgegriffen wird, weil auch da hatten wir ja eigentlich diese Stereotypen-Genre-Figuren, ne? Also eben mit dem Sidekick, mit diesem Schläger und so, ne? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von Milos Schläger, ist aber auch egal.
Ach so.
Wo wir aber dann im richtigen Moment dann eben festgestellt haben, der will anscheinend irgendwann mal ein Restaurant eröffnen, ne? Also es scheint irgendwie etwas anderes als dieser Genre-Typus dahinter zu stecken.
Ja.
Und das würde ich auch...
Radovan
war es, genau, richtig, ja. Und das würde ich eben auch über Tony hier sagen, dass eben durch diese Fokussierung auf ihn als Hauptcharakter dieser Schritt raus aus einer typischen Genrefigur gelingt und dass er dann eben für sich auch eine tiefere Psychologisierung hat. Und bezogen auf die Vaterschaft wollte ich das nochmal sagen. Es ist ja ganz interessant, dass... Also ich habe das Gefühl, die einzige Figur, die wirklich Zuneigung zu Tony empfindet in diesem Film, ist tatsächlich dieses Kind. Weil von jeder anderen Figur wird er ja irgendwie in irgendeiner Form ab irgendeinem Punkt dann auch verabscheut, weggedrängt. Also vielleicht nicht von Ö so unbedingt, ne? Der macht das eher leg dich mal lieber hin, ne? Und morgen reden wir nochmal drüber und so, ne? So nach dem Motto. Also da scheint der Bruch nicht vollständig vollzogen worden zu sein. Aber gerade dieser Moment, und das ist fast eine unerträgliche Szene, ne? Wenn man diese Hochzeit hat, diese laute Musik und da in der Ecke ist da dieses Kind da, ne? Und man sieht, wie das Kind sich die Ohren zuhält, ne? Dieses Kleinkind, ne? Und wird dann an Tony rangedrückt oder er drückt das Kind an sich ran und sorgt sich dann wirklich um dieses Kind. Und ich finde das interessant, dass diese ganzen tieferen psychologischen Aspekte um Anerkennung, um für welche Rolle in welcher Gesellschaft, in welcher oder für welche Rolle in welchem Kontext bekomme ich Anerkennung und werde ich überhaupt akzeptiert? Das ist so lustig, dass sich das so in dieser Welt mit diesem einfachen Denken von Tony auch im Endeffekt runterbrechen lässt auf eben dieses Tattoo auf dem Hinterkopf. Mhm. Er will eigentlich nur Respekt.
Ja.
So, ne? Das ist natürlich viel, viel komplizierter eigentlich, aber dieses Wort fasst das so wunderbar zusammen, wie er sich das so in seiner Welt vorstellt und was er eigentlich möchte von allen beiden. Ne? Und das bekommt er eigentlich im Endeffekt nur von seinem Kind.
Hm.
So richtig, ne?
Ja, würdest du das Kind in Tonys Leben als Nullpunkt bezeichnen? Könnte das ein Neuanfang sein?
Ich glaube, es ist nicht der komplette Neuanfang. Es ist, glaube ich, ein Prozess, den wir über den Film hinweg sehen, aber es ist der Auslöser für den Wechsel. Ja, und das ist, finde ich, gerade eben dieser Moment auf der Party, wo es zum Bruch mit seiner Ex-Freundin kommt, die ja dann nichts Besseres zu tun hat, als Shots zu trinken und zu koksen, während das Kind da in der Ecke eben liegt. Und danach gibt es nochmal diesen letzten Versöhnungsversuch mit dem Vater, für den er dann noch einen Job machen will. Und er sitzt da auf der Hinterbank und irgendwie dieser Blick verrät mir, irgendwie hat er schon eher jetzt damit abgeschlossen. Ich weiß nicht. Also das wirkt nicht mehr so enthusiastisch und so, ja, na klar, tue ich alles für dich, Papa und so. Ne?
Ja.
Das wirkt schon so, okay, vielleicht klappt das heute Abend nicht und wenn das nicht klappt, dann war es das halt. Dann werde ich mal die Reaktion noch abwarten. Und dann in diesem Blick steckt schon so eine gewisse Resignation irgendwie drin. Und das ist für mich dann schon so ein Signal dafür gewesen, dass es ab jetzt eher in die andere Richtung geht.
Ja, das
eher
stimmt.
In Richtung Isolation, aber aus einem eigenen Wunsch heraus.
Ja, er sitzt ja wirklich auf dieser Rückbank des Autos. Das ist, wahrscheinlich ist der gesamte Film in natürlichem Licht gefilmt worden. Und das Bild ist so grobkörnig und so grieselig.
Ja, ja, ja.
Ja. Dass sein Gesicht auch schon also so ganz schwach beleuchtet, richtig grün wirkt. Man sieht irgendwie so diese Augenhöhlen, alles sieht sehr ausgemergelt, sehr, sehr ausgezehrt aus. Und er hat, wie du schon sagtest, diesen verzweifelten Blick. Und sieht selbst, also wenn das jetzt rauskommt, dass quasi Kurt oder Mösenkurt dann quasi jetzt irgendwas ausplaudert oder wenn da jetzt irgendwas rauskommt, dass er quasi da in Mösenkurts Stil mit drin hängt und die das alles nur vorgetäuscht haben und so weiter und so fort, dann sieht er eben schon diesen gesamten Wunsch natürlich bedroht und möchte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, indem er dann sogar anbietet, Waldemars Mutter zu töten, die leibliche Mutter, was er dann auch wiederum nicht hinbekommt, weil halt einfach nicht dieser Gruppendynamik gewachsen ist, dass man jetzt einfach auf Befehl des Schmieds irgendjemanden umbringt. Mhm. Also andere hätten das vielleicht gemacht von seinen Jungs. Mhm. Aber um ein Sohn des Schmieds zu sein, muss man halt dann auf Befehl eben auch Leute umbringen. Das macht er nicht. Mhm. Er setzt sich dann auch wieder zu seinem Vater hin und beichtet ihm das wie so ein kleiner Junge. Lässt sich da auch mehrmals ins Gesicht schlagen, ohne jede Regung. Dann kommt es halt, wie gesagt, zu dieser Katharsis, dass er seinen eigenen Vater wirklich brutal mit irgendeinem Schraubendreher da ersticht, umbringt und letztendlich flieht. Also im Prinzip stellt er sich wieder nicht den Konsequenzen, die sich aus seinem Handeln ergeben, sondern er versucht sich wieder schon so wegzuschleichen. Mhm. In dem Moment wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dann auch noch quasi mit dem Kind von dann zu ziehen. Mhm. Zumeist dem Kind da ja irgendwie, dem wird auch keine gute Zukunft beschieden sein mit so einer Mutter und dem Umfeld und so weiter und so fort. Und dann einfach letzter Notnagel, letzter Anker, hier, ich habe ein Kind, das ist meins, das ist das Einzige, was noch irgendwie von mir in dieser Welt ist, außer mir selbst natürlich, aber er fühlt sich ja dann trotzdem irgendwie hohl und hat seinen Sinn verwirkt, indem er dann auch noch seinen eigenen Vater getötet hat und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Verzweiflung wird spätestens in dieser Szene im Auto, wo dann der Vater auch immer bedrohlicher wirkt und immer nüchterner mit ihm spricht und ihn dann wirklich mit einem Auftrag betraut, dessen Konsequenzen dem Vater auch egal sind. Also er bringt da jetzt jemanden um, ob das die Polizei mitbekommt, ob da irgendwie eine Gefängnisstrafe dranhängt oder ob dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Jungs, die dem das Bordell gehört, dann irgendwie da dann rausbekommen wollen, wer ermordet hat und so weiter und so fort. Das ist dem Vater dann auch völlig egal. Ihm geht es dann auch nur darum, seinen Sohn wiederum zu benutzen als ja Mörder, um das Sorgerecht für seinen eigenen Sohn, der ja super und toll ist, behalten zu können.
Mhm. Und geht es bei der Erkenntnis eines Kindes nicht auch irgendwie um das Erkennen von so einer gewissen Ursprünglichkeit, von so einer Unschuld, von irgendwie etwas, wo diese ganzen Rollenbilder, die wir da eben besprochen hatten, eben noch gar nicht draufgepfropft sind, wenn man so will? Weil du hattest jetzt das mit diesem potenziellen Mord da von Waldemars Mutter gesagt. Kurz darauf fährt er ja zu seinem Vater zurück und es könnte ja jetzt tatsächlich diese Anerkennung passieren. Ne? Tony setzt sich dahin, der Vater sagt, willst du was trinken? Er schenkt ihm einen Whisky ein. Und dann könnte wirklich so ein Vater-Sohn, so ein klassisches Vater-Sohn-Verhältnis irgendwie beginnen, so ein Abend, wo man mal irgendwie etwas trinkt, wo man sich mal so ein bisschen austauscht über das Leben und so, ne? Und so ein Gespräch mal in Gang kommen könnte. Und das Interessante ist ja, dass die Ermordung, also der Verlust jeglicher Menschlichkeit eigentlich, die Auslöschung eines Menschenlebens, dafür gesorgt hätte, dass er Anerkennung von seinem Vater bekommt. Und ist nicht gerade das Verweigern der Anerkennung seines Vaters dadurch eigentlich das Bewahren der eigenen Menschlichkeit? So hätte ich das jetzt gesehen. Also dieses Bewahren von so einer Ursprünglichkeit, einer gewissen Unschuld zumindest, die er vielleicht auch in dem Kind irgendwie reflektiert sieht. Ist das nicht, wäre das nicht irgendwie das Gegenteil von dem, was eigentlich für ihn im Innersten vielleicht dann irgendwie anstrebens oder erstrebenswert wäre?
Ja,
Deswegen.
also man kann natürlich diese Entscheidung, den Mord nicht zu begehen, aus zweierlei Perspektiven sehen. Also einerseits ist es natürlich eine Niederlage in dieser kriminellen Subkultur, dass er eben wieder irgendeinen Auftrag, dass er dem nicht nachgekommen ist, wieder verkackt hat und jetzt wieder der Loser ist und wiederum das nicht passiert, was er eigentlich möchte. Auf der anderen Seite, so wie es du natürlich sagst, er behält damit so dieses letzte Stück Menschlichkeit, wenn man sagen möchte, dass Menschlichkeit mit dem ersten Mord eines anderen Menschen dahin ist. Puh, das ist jetzt auch ein großes
Ja,
Thema. Ob man da wirklich seine Menschlichkeit verliert. Er tötet dann seinen Vater, okay. Wurde das quasi umgekehrt? Er sollte jemanden für den Vater töten, tötet dann aber letztlich den Auftraggeber des vermeintlichen Mordes. Also das sind schon ein paar Ecken. Jetzt könnte man drüber diskutieren, inwiefern das einen entmenschlicht und inwiefern nicht irgendwie der Mord und Gewalt eben zum Menschen dazugehört. Ich finde, der Film ist auch ein Stück weit ein Plädoyer dafür, dass all diese Sachen, so verfemt und so verpönt sie in unserer Erkenntniswelt sind, dann doch irgendwo von ganz normalen Menschen begangen werden, die in ihrem Milieu leben, die ja quasi in diesem Adaptionsniveau, das ist ja super eingeengt. Also man wird ja in etwas hineingeboren, in irgendeinen sozialen Kontext. Und insofern könnte man, finde ich, Tony auch gar keinen Vorwurf machen. Hätte er mehrere Morde begangen oder hätte er noch mehr Drogen geschnupft oder hätte er auch das Kind schlecht behandelt und so weiter und so fort, weil das eben dieses Adaptionsniveau ist, was ihm erkenntlich ist. Er kennt es halt nicht anders. Aber dann ihm wiederum die Kraft seitens des Films zu geben, seitens des Regisseurs zu geben, sagen, nee, das ist eine Figur, die kann dieses gesamte Gebilde, in dem er sich bewegt, dieses gesamte Milieu übersteigen. Das ist dann schon wieder, ja, also fast schon so eine kleine Odyssee, so eine kleine Heldenreise durch irgendwie den Pool der Sünden, die ihm dann ja so ein bisschen aus der Unterwelt emporsteigen lassen und sagen, okay, hier, du hast jetzt deinen Weg hier durchgemacht, die Tour de Force ist vorbei, du hast die richtigen Entscheidungen irgendwie dann doch getroffen, auch wenn du vorher erst mal 10, 15 Entscheidungen treffen musstest, die schlecht waren, beziehungsweise die nicht deinen Zielen entsprochen haben, aber irgendwie hat es dann eben doch geklappt. Und da gibt es dann, ist ein Happy End. Ist natürlich dann auch also schon irgendwie ein eher konventioneller Ausstieg aus einem Film, als man das Nicolas Winding Refn jetzt hätte unterstellen können. Also da bleibt der Film relativ klassisch. Es gibt dann, wie gesagt, nochmal diesen dramatischen Einstieg, das Ganze gipfelt und dann gibt es halt eine Lösung. Und die ist halt, ja, pro Tony. Und damit wird der Film zu einem, ja, also es kommt natürlich jetzt auf die Sehgewohnheiten drauf an. Für mich ist es ein schöner Film. Wie gesagt, das Plädoyer dafür, sich eben auch diesen ausgestoßenen Dingen zu öffnen, den Diskurs mit diesen Dingen, mit diesen Themen zuzulassen, eben auch darüber nachzudenken, inwiefern und wann man Moral, Menschlichkeit und eben so dieses humanistische Momentum, das sich jeder Mensch eigentlich bewahren möchte, inwiefern man sich das bewahren kann, wann man das vielleicht verwirkt hat, wann man das vielleicht noch nicht verwirkt hat, das dann auch immer eine Gewichtung, die aber in unserer Lebensrealität wahrscheinlich viel zu schnell aufhört. Wir setzen, glaube ich, sobald was nicht unserem Gusto entspricht, viel zu schnell einen Cut und oktroyieren wahrscheinlich anderen Menschen immer unseren Moralkompass auf. Obwohl, wie wir es hier mit Pusher sehen können, dass er eigentlich noch viel weiter gehen kann, weil Kontexte und Biografien so divers und so unterschiedlich sein können, aber dann doch wiederum auf einen Minimalkonsens heruntergebrochen werden können, der einfach das Motiv Liebe in sich trägt. Also das ist vielleicht so ein Motiv, was alle eint. Also ich glaube, Tony möchte von seinem Vater geliebt werden, liebt dann irgendwie auch sein Kind und natürlich auch sich selbst. Also das muss man auch sagen, so sind diese ganzen Figuren sind dann irgendwie schon so infantile Narzissten. Wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, also oder eben Opportunisten, die alle nach ihrem eigenen Glück streben und versuchen eben eine Community zu sein, um vielleicht auch gemeinsam, aber in erster Linie glaube ich mal selbst, irgendwie Geltung, Konsum, Erfolg, Bestätigung, so eine Selbstvergegenwärtigung zu haben. Ist es, finde ich, relativ schwierig. Also da könnte man jetzt sicherlich noch stundenlang psychologisieren. Aber an sich ist das Ende des Films ein sehr versöhnlicher Ausgang. Vielleicht auch fast schon ein bisschen zu euphemistisch. Also vielleicht hätte man es irgendwie noch dreckiger lassen können. Aber so im Konsens ist das ein sehr versöhnliches Ende, würde ich sagen. Dass der Film dann so endet und er seinen Weg daraus gefunden hat. Man möchte es ihm wünschen. Der Film endet dann ja irgendwo und lässt auch ganz viel offen. Im dritten Teil wird auch eben nicht nochmal irgendwie darauf zurückgegriffen, was letztlich aus diesem Schicksal wurde. Man hört auch über Franke nicht mehr viel. Man haben ihn lange nicht mehr gesehen und so weiter. Was ist eigentlich mit Franke? Irgendwie weg. Vom Erdboden verschluckt. Zeigt natürlich dann auch so die Banalität des Einzelnen. So kann, wenn man im Zentrum steht, wenn man das aus nächster Nähe erfährt, ganz, ganz wichtig sein. Aber wenn man dann mal irgendwie, wenn ein bisschen Zeit vergeht und man so lapidar drüber spricht, dann ist das, was passiert ist, was Franke passiert ist, was Tony passiert ist, ist im dritten Teil völlig, völlig geil.
Das stimmt, ja.
Scheiß drauf. So. Ja. Also die haben einen riesen Kampf durchgestanden.
Ja, ja.
Also,
okay. Ja. Aber das werden wir dann alles noch besprechen bei Pusher 3. Hättest du jetzt noch Punkte oder einen Punkt? Weil ich hätte noch einen, den ich aber gerne eher ans Ende setzen würde.
Ich würde noch mal gern über die Montage sprechen.
Dann passt das ganz gut, weil mein letzter Punkt ist hier Style tatsächlich.
Ach, okay.
Oder Stil.
Ja. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Der Film, wie auch schon in Teil 1, ist ja relativ unmittelbar gedreht. Wir haben es mit einer Handkamera zu tun, die relativ lichtschwach ist, die wirklich auf dieses Tageslicht angewiesen ist. Wenn es dann in die Innenräume geht, dann gibt es da halt die natürliche Belichtung der Innenräume. Dann gibt es da halt mal eine rote Lampe, mal meine warm-weiße Lampe oder meine grüne Lampe und so weiter und so fort. Und das Ganze wirkt, wie gesagt, sehr dokumentarisch, als ob man mit dabei wäre. Also es ist ein sehr subjektiver Bildkader. Würdest du sagen, dass die Montage dennoch die psychologische Tiefe Tonys widerspiegelt oder müssen wir uns das in irgendeiner Form selbst erschließen durch Figuren, durch Gespräche, durch Handlungen oder spielt irgendwann auch mal die Kamera, auch wenn es sehr subtil ist, mit dem Publikum? Und verstärkt vielleicht Mimik, Gestik, Handlung, Gefühlswelten von Tony?
Das auf jeden Fall. Okay. Also gerade, also was mir da direkt in den Kopf schießt, ist wieder diese letzte Szene, die wir da, oder nicht die letzte Szene, sondern eine der letzten Sequenzen, sagen wir es mal so, die wir da hatten, eben von der Hochzeit, während von Tony oder eben über Tony gesprochen wird, von Vater aus, da hast du dann währenddessen diese großen Totalen oder Halbtotalen, mhm, die du Tony im Hintergrund siehst, und dann hast du dann auch mal eine Nahe von ihm auf einmal, wo eben die Mimik dann mal gezeigt wird oder sowas. Das passiert dann schon häufiger, und gerade in Schuss-Gegenschuss-Sequenzen passiert das ja generell die ganze Zeit, ne, dass man Tony stärker im Gesicht hat. Also da unterscheidet sich der Film nicht so sehr vom ersten Teil, er unterscheidet sich aber dahingehend, dass der Schnittrhythmus für meine Begriffe wesentlich langsamer ist, mhm, und wesentlich ruhiger ist, und tatsächlich, und da nähert er sich ein bisschen gewissen Konventionen an, auch eine gewisse Kontinuität inne hat, und das selbst innerhalb von Szenenwechseln, also beispielsweise, wenn Tony irgendwo hinläuft, haben wir einen Szenenwechsel an einem anderen Ort und dann läuft Tony immer noch. Das, mhm, ist so dieses klassische Continuity-Editing. Mhm. Ne? Und das hatte man im ersten Teil so für meine Begriffe, korrigiere mich gern, aber eigentlich nicht so stark. Ich hatte das Gefühl, der erste Teil wirkt noch dokumentarischer, ja, dadurch, dass teilweise Momente aneinander geschnitten werden, die eigentlich nicht so wirklich sein können, wo man das Gefühl hatte, okay, hier sind wirklich verschiedene Kameras unterwegs gewesen und wir haben jetzt das Material, was wir ja haben, zusammengeschnitten, und da wird nicht so sehr auf diese Kontinuität geachtet. Also jemand spricht beispielsweise oder hat einen gewissen Gesichtsausdruck, es gibt einen Schnitt und er hat einen völlig anderen Gesichtsausdruck, mhm, im nächsten Moment, mhm, so diese Momente. Ansonsten, dass wir aber die Gefühlswelt von Tony durch die Montage dann eben gezeigt bekommen, durch Nahen und so, durch seine Mimik und so, das würde ich schon sagen, ja.
Okay. Ich habe da auch drüber nachgedacht, wie das im Vergleich zum ersten Teil ist. Ich finde tatsächlich im zweiten Teil, du hattest es jetzt schon die Szenen genannt, natürlich gibt es ein Continuity-Editing. Aber es gibt, meiner Meinung nach gibt es das nicht immer im ersten Teil, so eine narrative Metaphysik, die für das Publikum geschaffen wird. Man muss ganz viel zuhören, zuschauen und eben die Menschen dekodieren, wie halt im realen Leben auch. Natürlich wird das manchmal durch Musik, durch Licht und durch gewisse Kameraperspektiven verstärkt. Aber die Vermittlung dessen, was passiert, übernimmt jetzt nicht der Film für uns. Also es ist jetzt natürlich, wenn man die Filme noch nicht gesehen hat, ist jetzt irgendwie kein Wes Anderson-Verschnitt. Mhm. Also es ist überhaupt nicht stilisiert. Alles wirkt sehr roh, sehr, wie gesagt, sehr unmittelbar.
Da würde ich gleich widersprechen wollen, an
gewissen, ja,
Stellen zumindest. Ja. Aber red das mal weiter.
Ja, und hat für mich wirklich so einen Authentizitätsfaktor, mhm, den ich schon als dokumentarisch bezeichnen würde. Punkt. Es gibt sehr viele nahe Kameraeinstellungen, man bleibt immer bei den Menschen, man sieht sehr wenig Raum. Natürlich hat man Ortswechsel, man ist mal in geschlossenen Räumen, mal irgendwie an unter freiem Himmel. Aber an sich spielt der Bildkader nie irgendwie mit einer bestimmten Lokalisierung. Es geht immer darüber, was macht der Raum mit den Menschen. Und dafür ist die Kamera immer ganz dicht beim Menschen dran, weil alles dort irgendwie von und für und mit Menschen gemacht wird. Es ist sehr wenig Spiel in der Montage, in der Kameraarbeit, sehr wenig visuelle Stilisierung oder so visueller Pathos, das jetzt hier wirklich also klar dargestellt wird, okay, wir haben hier einen Film, der passiert für ein Publikum. Das ist, finde ich, sehr reduziert, sehr subtil. In Schlüsselmomenten ist es auf jeden Fall da. Also wenn dann, es gibt da so dieses Lied Sad Disco, das läuft da immer in diesem Lokal bei der Hochzeit. Wenn dann so das Kartenhaus langsam zusammenbricht, das ist natürlich für den Zuschauer gemacht und so weiter und so fort und soll natürlich eine psychologische Wirkung erzeugen, die nachempfinden lässt, was unsere Hauptfigur fühlt. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr reduziert, würde ich sagen.
Wir müssen erstmal so ein bisschen erklären, wo das, was du jetzt erstmal völlig zu Recht hergestellt hast und was der erste Pusher-Film ja auch macht, herkommt. Das haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen, beziehungsweise ich hatte es stehen, aber ich habe es irgendwie nicht gesagt aus irgendeinem Grund. Es gab ja in Dänemark in den 90er Jahren so eine Bewegung, die sich da herausstellen lässt. Das ist die Dogma 95-Bewegung. Federführend ins Leben gerufen von Lars von Trier und Thomas Vinterberg. Lars von Trier kennt man, Nymphomaniac, Antichrist, The House of Jackbild und so weiter. Thomas Vinterberg, Der Rausch zum Beispiel.
Ne? Genau, Der Rausch, die Jagd auch mit Mads Mikkelsen, richtig. Also beide mit Mads Mikkelsen.
Ja. Ganz genau, richtig, ja. Und diese Dogma 95-Bewegung richtete sich so ein bisschen gegen das Mainstream-Kino, weil es wohl so eine gewisse Form von Wirklichkeitsentfremdung fabrizierte. Also das ist eben diese Stilisierung, das ist eben dieses Herstellen von Filmen für bestimmte Sehgewohnheiten, was sich aber von der eigentlichen Realität entfernt. Das heißt, du hast da so einige Elemente drin, die in dieser Bewegung bei diesen Filmemachern immer und immer wieder neu aufgegriffen wurden und eine Rolle spielen. Dazu zählt beispielsweise, dass all diese Filme oder der Großteil davon an Originalschauplätzen gedreht wurden. Mhm. Es wurden keine Sets dafür gebaut. Es gibt keine extra diegetische Musik. Es werden Handkameras hauptsächlich benutzt. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Das heißt, es wird immer so reelle Farben werden sozusagen wiedergegeben, wenn man das so möchte. Wir haben keine künstliche Beleuchtung. Wir haben kein Benutzen von Filtern, keine Spezialeffekte. Wir haben keine Waffengewalt oder Morde. Wir haben generell keine Genrefilme in dieser Zeit. Und wir haben keine zeitliche oder lokale Verfremdung, wenn man so möchte. Also es gab in dieser Zeit in Dänemark relativ wenige Filme, die beispielsweise im Mittelalter spielten oder sowas, ne? Sondern es war immer die Gegenwart, die abgebildet werden sollte. Meistens wurden immer so 1, 2, 3 dieser Regeln gebrochen, aber größtenteils war das so das Manifest, an was sich diese Filmemacher gehalten haben, zumindest in dieser Anfangszeit. Wenn man Lars von Triers Antichrist zum Beispiel gesehen hat, weiß man, dass er das später dann auch nicht mehr so gemacht hat. Mhm. Ne? Aber in dieser Zeit sind eben Filme wie Idioten von Lars von Trier oder auch Das Fest von Thomas Vinterberg stilbildend gewesen. Und jetzt habe ich ja so ein paar Sachen vorgelesen und im Prinzip trifft all das oder zumindest vieles ja auf Pusher 1 zumindest erstmal sehr stark zu. Außer vielleicht der Fakt, dass wir es hier natürlich mit Mord und Gewalt zu tun haben und dass wir eigentlich mit einem Gangsterfilm einen Genrefilm haben, wo sich auch verschiedene Figuren, die dort immer wieder auftauchen, dann eben auch zeigen können oder die hier in Szene gesetzt werden. Und dieser erste Teil erfüllt das. Wir haben auch hier trotzdem auch extra diegetische Musik, an einer Stelle zumindest. Das ist diese Szene, wenn Franke von rechts nach links über die Straße läuft und verfolgt wird. Da haben wir diesen Rocksong, der dann nebenbei läuft. Und das haben wir zu einem Großteil auch in diesem zweiten Film. Mhm. Aber ich finde, dass immer wieder Elemente hier verstärkt hereinbrechen, die das in einer gewissen Form eigentlich untermauern. Und da würde ich zuerst mal über Farbe sprechen. Farbe spielt hier eine viel, viel größere Rolle als im ersten Teil und das nicht nur durch die Beleuchtung, sondern zunächst einfach durch ganz, ganz normale Elemente, die man irgendwie auf der Straße oder in den Wohnungen und so weiter findet, durch Alltagsgegenstände beispielsweise. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass da auch mal Autos durch die Gegend fahren, die einfach mal komplett rot und blau sind und die wirklich so einen Attraktionsmoment für einen Zuschauer bieten, sodass man sieht, okay, da fährt gerade ein Auto lang. Das wäre vorher gar nicht möglich gewesen im ersten Teil. Das sind einfach so Autos, die nicht besonders farblich hervorstechen und so weiter. Es gibt gerade in dieser Gegend um die Werkstatt gibt es so Maschinen, die rot und blau teilweise sehr, sehr stark sind und da herausstechen, während zwei Figuren miteinander reden. Es gibt diese Alltagsgegenstände oder auch diese Marken, die ständig eine Rolle spielen, wie Coca-Cola, 7-Eleven, die dann ins Auge stechen. Ne? Also, dass wir hier eine Welt haben, die im Prinzip schon von sich aus künstlich hergestellt wurde oder ein Produkt von einer gewissen Künstlichkeit ist. Und dann gibt's die Beleuchtung, die zunächst einmal auch durch alltägliche, natürliche Beleuchtungselemente hergestellt werden, die aber sehr, sehr exzessiv und auch expressiv sind, finde ich, im Vergleich zum ersten Teil. Also zum Beispiel Straßenlaternen, Innenaufnahmen, wenn zum Beispiel Tony das erste Mal in der Werkstatt ist und da diesen Kumpel von dem Schmied, in dessen Büro reingeht und du diesen Gelbstich die ganze Zeit hast, ne? Wo man auch drüber reden kann, ist da vielleicht noch ein Filter sogar mit drin. Ne? Dann Straßenlaternen hatte ich genannt, oder wenn wir gegen Ende in diesem Haus sind, in das Möse und Tony dann rein müssen, hast du diesen Gelbstich überall. Ne? Das ist ein komplett in Gelb gehaltenes Haus, was ich auch sehr, sehr, was auch da, wo wir auch eine Beleuchtung haben, die dafür sorgt, dass die Figuren völlig davon erfasst werden. Und am stärksten, wenn wir über Beleuchtung reden und wo es richtig exzessiv wird, sind eben diese roten Beleuchtungen, die wir eben bei der Hochzeit haben, die wir am Anfang in diesem Bordell haben, wenn Tony mit den beiden Prostituierten zugange gehen möchte. Und am allerstärksten fand ich das dann tatsächlich, wenn Waldemars Mutter getötet werden soll. Mhm. Da ist Tony in diesem roten Raum und dieses Licht scheint ihn fast zu verschlingen. Also die Gesichtszüge sind teilweise nicht mehr zu 100% zu erkennen, weil, weil dieser Körper so sehr in rotes Licht getaucht ist. Und dann haben wir auch eine statische, auf ihn gerichtete Kamera. Weil ob sie 100% statisch ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Kamera, die sehr ruhig ist und die ihn über mehrere Sekunden einfängt, sodass wir das mitbekommen sollen. Und das finde ich auf eine Art und Weise so interessant, weil wir eigentlich diesen Spagat haben zwischen dem Dogma-Film und dem, was Reven bereits vorher in Pusher 1 und auch in Bleeder vor allem gemacht hat. 4X ist ja wieder was anderes dann stilistisch, also wirklich in eine ganz, ganz andere Richtung. Und da scheint dann auf einmal schon dieser Reven durch, den wir dann später bei Drive oder vor allem bei The Neon Demon haben werden, dass wir auf einmal eine neongetränkte Lichtsetzung haben, die Figuren erfasst und dann doch für mich so wirkt, als hätte hier jemand etwas für uns als Publikum hergestellt. Mhm. Und das findet nicht nur auf der Beleuchtungsebene und auf der Bildebene statt, sondern vor allem dann auch auf der Tonebene. Extra diegetische Musik haben wir hier Loch und Löcher. Viel, viel exzessiver als im ersten Film.
Ja.
Wir haben Rocksongs, die laufen. Gerade wenn dieser Ferrari gestohlen wird, haben wir diesen richtig lauten Song, ich weiß gar nicht von welcher Band das ist, zu der Tony dann auch lächelt und sich freut, dass er diesen Ferrari gekauft hat. Oder diese fast himmlische, sehr harmonischen Klänge, die zu dieser Lapdancerin auf der Hochzeit dann erklingen, wo plötzlich die innerdiegetische Musik oder intradiegetische Musik der Party aufhört und diese harmonischen Klänge dazu spielen, während Tony auf diese Figur schaut. Mhm. Und da wird es dann auf einmal schon nicht mehr dokumentarisch.
Mhm.
Und das Interessante ist, um da vielleicht noch mal kurz was dazu zu sagen, dass die Dogma-Bewegung ja im Prinzip mit diesem Manifest gesagt hat, wir müssen im Prinzip die Realität realitätsnah auch abbilden und dürfen eigentlich so wenig wie möglich einfließen lassen von unserer eigenen Kreativität, wenn man so möchte, um diese Realität zu verstellen in irgendeiner Sicht. Also so ein bisschen das, was man in der Nouvelle Vague teilweise auch hatte, so ja? Im Vergleich zum Hollywood-Kino zumindest. Ne? Aber ich finde, was Reven uns hier sagt, und das ist im Prinzip für mich auch die Philosophie der Filme, die wir später dann von ihm auch vor allem bekommen werden, wenn wir im Prinzip schon eine künstlich hergestellte Realität haben, in der wir Menschen durch bestimmte ästhetische Vorzüge, durch Marken zum Beispiel dazu bringen wollen, unsere Produkte zu kaufen, dadurch, dass wir generell in dieser Welt Attraktionsmomente für Menschen herstellen, dadurch, dass Menschen sich auch selbst als verschiedene Rollen konstituieren, wie wir das ja vorher alles besprochen haben hier anhand von Pusher 2, inwiefern ist es dann eigentlich sinnvoll, diese Realität im Prinzip nicht zu stilisieren, sondern führt diese Stilisierung, die ich hier vornehme, nicht im Endeffekt zu einem höheren Verständnis für diese Realität? Ich finde, das ist die Philosophie, mit der er hier im Prinzip dem Dogma-Film der 90er Jahre auch schon was entgegensetzt.
So. Mhm.
Und das macht er eigentlich in dem ersten Film auch schon, aber hier in diesen einzelnen Momenten kommt das für mich ganz, ganz stark heraus tatsächlich. Diese Philosophie, die er später dann auch verführen wird oder die er vorher eigentlich mit 4X schon so richtig am Laufen hatte. Das ist ja ein hoch durchstilisierter Film.
Gibt es für dich im Film bestimmte herausstechende Zäsuren, in denen genau diese Wahrnehmung gemacht werden kann?
Diese Zäsuren kamen mir am Anfang nicht als solche vor. Also es gibt sie im Prinzip nicht so wirklich. Ich finde, man nimmt sie erstmal als Teil dieser realen Welt wahr. So, ne, wie dieses rote Licht, während er mit dem Prostituierten da unterwegs ist. Das wirkt so, als könnte es wirklich in diesem Milieu auch so sein.
Ja.
Aber ich finde, diese Häufung und dann eben auch die Kombination mit der Tonebene führen dazu, dass ich mir dann irgendwann dachte, Alles klar, es geht hier nicht darum, eine dokumentarische Realität abzubilden. Es geht darum, etwas herzustellen für uns als Publikum. Oder zumindest so eine Art fließenden Übergang zu schaffen zwischen etwas, was im dänischen Underground-Kino eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert hat oder beziehungsweise dann auch sehr stark herausgearbeitet wurde. Aber gleichzeitig sagt Refn hier, finde ich, eigentlich will ich doch was anderes. Und eigentlich gehe ich doch damit gar nicht
mit. Das fragt sich gerade. Die Momente, die du beschreibst, die du eben die in ihrem Kontrast, in ihrem Farbkontrast, in ihrem Bildkontrast ja wirklich herausstechen, werden die für den Film konstruiert oder konstruieren diese Räumlichkeiten, diese Etablissements, sei es jetzt irgendwie die Kneipe, sei es jetzt dieser Puff, konstruieren die sich nicht selbst? Also könnten wir es nicht auch einfach als gegeben hinnehmen, dass im Rotlichtmilieu, wie es der Name schon sagt, ja eben genau alles eben so stereotypisch, wenn man das mit Hilfe eines Films darstellt, ja ohnehin so ist. Also natürlich bräuchte man dafür jetzt Erfahrungswert, um das ermitteln zu können. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt Konstruktion oder das ist jetzt Realität ist auch Konstruktion, ist auch wiederum Quatsch. Das ist jetzt filmische Konstruktion und soll uns nur eine Vorstellung über etwas vermitteln, was in der Realität so oder so ähnlich sein könnte. Oder muss man nur die Kamera draufhalten, weil die Realität ohnehin so ist? Also können wir schwer ermitteln. Also finde ich so ein bisschen vage.
Ja, aber auch die Wahl der Locations ist ja eine künstlerische Entscheidung, die dann wiederum zu diesen Bildern im Endeffekt führt. Ne? Also der Fakt, dass er zweimal in so ein Bordell reingeht, wovon, finde ich, die zweite Szene sogar noch mal wesentlich exzessiver ist, was die Lichtgestaltung angeht, als die erste. Und der Fakt, dass man sich auch, selbst wenn es da wirklich so ist, dass man in eine Bar geht, in der auch dieses rote Licht derart dominant ist. Ne? Es gibt dann auch grünes Licht noch. Ja, so. Genau. Aber ich fand das beim Gucken, ich fand das hat fast was Argento-mäßiges gehabt, ehrlich gesagt. Mhm. Also bis auf, dass die Kamera vielleicht dann in gewissen Momenten doch näher an den Gesichtern der Figuren dran ist, als ein Argento das jemals in solchen Szenen, zumindest in einem Suspiria oder sowas, wahrscheinlich machen würde. Aber es gibt da trotzdem diese Großaufnahmen, wo wir dann den ganzen Raum auch mal sehen sollen, wie alle diese Figuren von diesem Licht erfasst werden. Und ich finde, das ist dann schon auch
in seiner Wiederholung eine künstlerische Entscheidung. Rot und Grün sind Komplementärfarben. Die werden natürlich irgendwie mannigfaltig, also in den 70er, 80ern, ausgeschöpft, gerade jetzt, Argento. Ja.
Wobei man dann, ich meine, das besprechen wir beim nächsten Mal, aber man könnte dann sagen, dass bei Pusher 3 eigentlich schon wieder, also da habe ich das nicht so in Erinnerung.
Das ist Ästhetik da,
Aber das sehen wir dann. Ja.
Interessante Beobachtung. Dogma-Film war mir gar nicht so geläufig. Mhm. Das ist da mal, also die Regisseure schon, aber dass sich da mal so eine kleine Szene gründete, die genau das sich als Ziel setzte und Refn dann so einen kleinen Kontrapunkt setzen wollte.
Können wir uns auch mal mit beschäftigen. Ja. Müsste ich selber auch mal machen. Ich kenne die Bewegung nur aus der Theorie. Ich kenne natürlich Filme von Lars von Trier und von Thomas Winterberg, aber nicht die Beispiele hier tatsächlich. Da kenne ich Trailer und einzelne Szenen. Ja.
Okay, genau. Cool. Sehr schön. Ich will hiermit am Ende.
Ich auch.
Sehr schön. Dann kann ich festhalten, Pusher 2 hat dir ebenso gut gefallen.
Ich weiß nicht, ob ebenso gut wie dir, weil für dich ist das ja einer der Top 4 Letterboxd-Filme, glaube ich. Zumindest war das damals so, als ich noch da war. Das wäre es bei mir schon bei weitem nicht, aber ich bin doch sehr begeistert von diesem Film. Ja. Und ich kann aber schon mal vorweg schicken, dass ich so richtig begeistert bin vom dritten Teil.
Okay, da bin ich gespannt. Ja, also das ist natürlich auch ein grandioses Ding. Werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen. Mhm. Ich freue mich schon sehr drauf. Wie gesagt, Teil 2, stimmt, kann sein, dass es einer meiner Lieblinge ist. Also ich halte einfach den Film zugute, dass die es mit Hilfe eines bürgerlichen, gut bürgerlichen Mediums Films schaffen, Themen, tabuisierte Themen in den Bildmittelpunkt zu rücken und zu thematisieren auf einem gesellschaftskonformen Weg, der dann aber in seiner Darstellung dann wiederum nicht gesellschaftskonform ist und so uns ein bisschen unterwandert. Ich bin Film, aber ich zeige dir jetzt mal was ganz Krasses, was du dir nie angucken würdest, wofür du nie ein Interesse hättest, was du verabscheust. Aber weil ich ein Film bin, zeige ich dir das und du musst dich jetzt quasi manipulieren lassen. In dem Sinne aber in bester Manier manipulieren lassen. Also wirklich, das ist für den geneigten Zuschauer, finde ich, ein dialektischer Hochgenuss, der einen wirklich zu neuer Erkenntnis führen kann. Mhm.
Absolut. Und ich finde ihn auch deutlich komplizierter und dadurch auch nochmal spannender als den ersten Teil tatsächlich. Mhm. Das kann ich dann schon sagen an der Stelle. Okay. Auch wenn der mir auch sehr gut gefallen hat, wie ich beim letzten Mal, glaube ich, zu Genüge zu Ausdruck gebracht habe. Dann war's sehr das, schön. Ja?
Freut mich, das war's.
Hammer's. Das war's mit Pusher 2. Das nächste Mal besprechen wir Pusher 3. Bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut.
Macht's gut.